Herzlich willkommen zurück zum Dorfkino-Podcast mit mir, dem Felix und...
Und ich bin Tim.
Ja, das ist er. Und er ist wieder da.
Er ist besonders Tim. Noch mehr als alle anderen.
Er ist der Tim der Tims.
Ich bin am allertimsten.
Ja, und dieser Spruch bekommt von mir eine 10 von 10, so wie unsere heutige Episode Nummer 10. Bis gleich. Und hier sind wir wieder. Heute fangen wir natürlich, wie immer, an mit den Trailern. Da haben wir was ganz Feines für euch am Anfang. Wir haben nämlich den Trailer zu Marvel's Jessica Jones. Ja, Jessica Jones ist eine Superheldin aus dem, wie schon gesagt, Marvel-Universum.
Jessica Jones-Universum.
Aus dem Jessica Jones-Universum, ja. Und ihre Superkräfte sind einfach, dass sie sehr, sehr stark ist. Also sie hält ein Auto also an im Superman. Trailer. Ja, eigentlich wie Superman, so ein bisschen.
Eigentlich wie jeder Superheld.
Eigentlich ist sie...
Sowas von Standard.
Sie ist sehr, sehr standardmäßig. Aber ihr Gegner, der Bösewicht ist nicht so standardmäßig. Der kann nämlich was Cooles. Der hat sie nämlich damals getortured. Ja. Wie heißt das auf Deutsch? Mir fällt es Deutsch nicht. Gefackelt. Oh Gott. Nein. Okay, wie lange hat es gedauert, bis die ersten schlechten Wortwitze kommen? Nicht mal eine Minute.
Ey, ich habe echt versucht, es
geht nicht.
Ich versuche mich zusammenzureißen. Okay. Es tut mir leid, also letztes Mal war es echt ein bisschen arg. Wir werden diesmal
die
Latte niedrig halten.
Ja. Mhm. Also es geht darum, der Bösewicht, er kann nämlich Gedanken kontrollieren und das hat er bei ihr damals auch gemacht, als sie jünger war und das ist ziemlich stark und der Trailer sieht ziemlich cool aus, der Stil ist ziemlich cool, ist von den Machern, die auch Daredevil gemacht haben, die Serie auf Netflix, die auch sehr, sehr positives Feedback bekommen hat, die ich leider immer noch nicht gesehen habe.
Eine Frage kurz, wird im Trailer der Name
des Bösewichts, er wird genannt, aber...
Ich glaube, der war relativ generisch,
den habe ich schon wieder vergessen.
Also es war so wie John Smith.
Nee, es war schon ein Bösewicht-Name, also es war jetzt nicht...
John Smith!
Ja.
Okay. Ich dachte gerade irgendwie so an so Magneto. So irgendwie.
Ja, sowas in die Richtung ist es schon.
Echt?
Also, okay. Aber ja, genau.
Dr. Manhattan?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Weil der
jedenfalls,
Typ ist krass.
Ja. Der Trailer ist natürlich bei uns verlinkt auf der Webseite www.dorfkino-podcast.de wie alle anderen Trailer auch. Und alle Folgen gibt es ab 20. November bei Netflix. Ich finde, es sah sehr cool aus. Ich bin gespannt. Die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, ist auch die Schauspielerin, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, die die Freundin von Jesse Pinkman in Breaking Bad spielt. Die Drogenfreunde.
Das weiß ich nicht genau. Sie spielt in irgendeiner Serie mit, wo es um zwei Frauen geht. Es ist aber nicht Two Broke Girls.
Okay.
Also sie spielt, glaube ich,
irgendwas mit Chelsea.
Sie spielt so eine Manhattan-Frau, die so...
Ja, aber ich glaube, die war auch bei Breaking Bad und da war sie gut.
Ja.
Antagonist, das war... wird gespielt von David Tennant, was ich sehr cool finde, weil der ist ultra sympathisch. Der hat unter anderem bei Broadchurch seine letzte große Rolle gehabt, eine Serie von BBC, die ultra gutes Feedback bekommen hat und war einer der Doktoren bei Doctor Who und deswegen freue ich mich darauf. Es sieht auf jeden Fall cool aus. Dann geht's weiter mit einem Film, The Big Short. Das ist ein Film über die Finanzkrise,
es geht
2009, Finanzimmobilienkrise, die halt war.
Genau, und es geht um eine Art Finanzcoup, bei dem ein Team von Leuten sozusagen die Wall Street austricksen will. Das ist so eine Mischung aus The Wolf of Wall Street und Ocean's 11.
Ja, nur dass das halt echt ist. Das ist eine echte Geschichte, weil die Finanzkrise gab es ja wirklich.
Ah, gut, dass ich es nicht mitbekommen habe. Gut. Also nicht die Finanzkrise, sondern das ist Teil des Trailers, das ist interessant.
War auch nur ein Schriftzug.
Ja, also Schauspieler
waren sehr interessant. Ja. Christian Bale, Ryan Gosling, Brad Pitt und jetzt fehlt mir ein großer Name, Steve Carell.
Genau.
Man. Ja, nicht nur. Aber sah sehr interessant aus und bestimmt Oscar-Material.
Ja, es sah sehr, sehr interessant aus. Weißt du, wann der Film mit... Leonardo DiCaprio rauskommt, wo er irgendwie...
The Revenant?
Wo er 14 verschiedene Rollen...
Nee, das weiß ich nicht, aber The Revenant soll sehr, sehr super sein. Der, da haben wir den Trailer gesehen, im Wald und so.
Der ist
und warum der so geil aussah? Die mussten nochmal irgendwie das Budget um einiges aufstocken, weil der ganze Film wurde nur bei echtem Licht gedreht. Die ganze Lichtstimmung und sowas ist alles echtes Licht. Deswegen haben sie auch nur tagsüber gedreht.
Achso, deswegen sieht es auch so gut aus.
Ja.
Das stört mich auch. Also ganz kurz, das ist jetzt ein Einschub in
eine
das
Thema Anekdote. Trainer.
Ja, nee, echt ein Einschub, ist keine Anekdote. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, beziehungsweise ich habe mit einem Filmproduzenten geredet. Kein großer, sondern einfach ein Typ, der halt Filme dreht. So. Es war also keine Pornos, falls ihr das jetzt denkt, sondern ein ganz normaler Filmregisseur, der halt so kleine Independent-Filme macht. Und der meinte, das Wichtigste im Moment, was am meisten gefordert wird, ist die Belichtung. Weil ein Großteil der Belichter...
Belichtungsmenschen.
Ja, wie nennst du das? Der Belichter. Der Lichtmenschen.
Ja, der Lichtmenschen.
Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Die Belichtung bei Filmen ist oft sehr scheiße.
Okay.
So, und du kannst, so wie beim Uncanny Valley, eine Art Kurve ziehen. Und zwar in der Y-Richtung ist sozusagen der Grad oder die Qualität der Beleuchtung und in X-Richtung ist die Zeit. So, und dann kannst du sagen, okay, ab 1990 wird die Belichtung so unendlich scheiße, also im Durchschnitt. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt anguckst, Filme von 2005 kannst du nicht gucken. Die sind zum Teil so dunkel und so dermaßen schlecht ausgeleuchtet, dass du denkst, hä, ist mein Fernseher aus? Ich sehe gar nichts. Ich höre nur Ton. Ich muss zum Techniker. Und es ist wirklich, wirklich schlimm, weil du kannst dir die Filme echt nicht angucken. Also ich kotze wirklich bei Filmen von 2005, also bei vielen, weil einfach es ist zu dunkel. Vor allem, wenn das Thema Manhattan drin vorkommt, wenn das Thema Verbrechen drin vorkommt oder wenn das Thema Polizei drin vorkommt. In diesen drei Themen ist alles super dunkel und du kannst es dir nicht angucken. Ich finde es wirklich schlimm. Und er meinte, seit so 2010 ungefähr ist die Kameratechnik so weit fortgeschritten, dass du bei Tageslicht bei fast jeder Wetterlage, also sofern halt genug Licht da ist, dass du da gescheite Aufnahmen hinbekommst. Und es sieht halt einfach um einiges geiler aus, als wenn du...
ja, ich weiß nicht.
CGI, also die Trailer ist ja wirklich...
Also wenn man The Revenant schaut, also das ist auch nochmal so eine Empfehlung, den haben wir jetzt nicht dabei, weil der schon ein bisschen älter ist, der Trailer.
Wir hatten den vorher schon mal, ja.
Ja, genau. Schaut euch den mal an. Das sieht einfach unglaublich gut aus.
Ist auch echt lustig, weil wenn du drauf achtest, merkst du eigentlich keinen Unterschied. Also wenn du ihn so guckst, dann denkst du, oh, ja gut, das sieht besser aus, das nicht, aber du weißt nicht, warum.
Ja.
Und wenn du dann weißt, okay, das ist bei echtem Licht gedreht, ist es so ein...
Ja, so ein das Schnipsen.
Ja, genau, das ist der Schnipsmoment.
Ja, der Schnipsmoment.
Ein Schnipsel.
Dann haben wir einen sehr interessanten Trailer zu einem kleineren Film.
Jungfrauberg.
Auch
Virgin Mountain.
Gott sei Dank hat sich nicht übersetzt, ja. Virgin Mountain. Man sieht in diesem Trailer einen dicken, älteren Mann mit wenig Haarwuchs.
Er sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Technik und Pete's Meat.
In etwas älter und weniger Haare, finde ich. Naja,
oder alle Ludolfs zusammen plus Pete's Meat.
Okay, ja, das trifft es vielleicht ganz gut. Man sieht in diesem Trailer, dass er eben sehr alleine ist. Er hat eine Modelleisenbahn und sowas, relativ klischeehaft.
Das ist schon sehr... ausschlaggebend, dass er eine Modelleisenbahn hat.
Ja, ich weiß nicht, das Bild hat so...
Beschreibe den Protagonisten. Also er ist alleine, er hat eine Modelleisenbahn, also wow, Alter. Nicht so weit, ja.
Menschen mit Modelleisenbahnen sind andere Menschen, ja.
Ja, genau, als andere.
Ja. Also, ja. Jedenfalls ist er ein relativ abgeschotteter Mensch mit einer Modelleisenbahn. Und seine Eltern schenken ihm dann mal eine
zweite Modelleisenbahn.
Nein, ein Ticket zu einem Tanzkurs, wo er dann eine Frau kennenlernt. Und es ist eben sehr weird, weil er noch keine Frau hatte und so weiter. Mhm. Und es ist irgendwie ein sehr cooler Trailer, ist so schon ein Indie-Film auf jeden Fall.
Er ist so der Inbegriff von Technik-Nerd, wobei mit Technik, mit Technik nicht gemeint ist, dass er irgendwie auf Soundtechnik steht oder irgendwie...
Er ist halt einfach...
Sondern er mit elektrischen Spielzeugen, was jetzt auch wieder falsch klingt, aber ich meine so Modellautos, Modelleisenbahnen, alles was irgendwie...
Ja, deswegen...
Fährt.
Ja.
Ich wollte jetzt nicht sagen vibriert, weil das klingt wieder komisch.
Ja, kommen wir zum nächsten Trailer. Den ich irgendwie sehr geil finde. Den Film muss ich mal noch schauen. Ich weiß nicht, ob der Film das durchhalten kann. Nennt sich Scouts vs. Zombies. Der ist gerade frisch in den deutschen Kinos. Den könnt ihr euch auch gleich mal anschauen. Es geht darum, dass eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist und eben jetzt ein paar, wie nennt man das im Deutschen? Pfadfinder, genau. Also die Scouts.
Ich frage mich, warum sie es nicht Pathfinder genannt haben. Das ist universell richtig. Scout ist eigentlich jemand, der vorrennt und die Lage auskundschaftet.
Ja, wahrscheinlich, vielleicht stehen die...
Das ist eine Klasse bei Team Fortress 2 und ja, Team Fortress 2 Alter. 1. Es gibt, oder, aber stimmt, bei zum Beispiel bei einem anderen Spiel, dessen Name mir nicht einfällt, gibt es auch die Klasse Pathfinder.
Okay.
Aber ich fände Pathfinder trotzdem besser.
Naja, jedenfalls heißt der Film Scouts vs. Zombies. Im Trailer sieht man einen sehr trashigen Zombie-Film, was mir relativ gut gefallen hat, mit schön viel Blut und
mit vielen Filmreferenzen. Also das ist, ich weiß nicht, kennst du The Evil Dead?
Ja, natürlich.
Die Rasenmäher-Szene?
Ja.
So was Ähnliches gibt es da drin auch, nur halt mit so einem
Rasenkantenschneider. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kann mich dran erinnern. Sah für mich sehr, sehr interessant aus. Ist halt sehr trashig. Also sieht sehr trashig aus. Aber ich mag ja
die Trash-Filme. Die Anfangsszenen haben mich ein bisschen an American Ultra erinnert. Also vom Stil her, weil sie kommen so raus, so, da ist jetzt ein Supermarkt. Das gibt es in keinem Film sonst.
Nein, gar nicht. Nee. Was es auch nicht gibt, sind die Heiligen Drei Könige. So heißt nämlich unser nächster Trailer. Aber Achtung,
ich habe mich mal gefragt,
die Heiligen Drei Könige geschrieben wie Heiligen. Also sie sind
High.
Also
es geht nicht um Sharks High oder die Begrüßung High, sondern
Heige.
Das Gebäude hoch.
High. High. Ja. Mit Joseph Gordon-Levitt, Seth Rogen und Anthony Mackie.
Die alle gerade ziemlich krasse Filme gelandet haben. Joseph Gordon-Levitt mit The Walk.
Ja.
Dann Seth Rogen mit The Interview und diversen anderen
Kiffer-Drogen-Partyfilmen. Und Anthony Mackie, der mitgespielt hat. Das Gesicht ist auch ultra bekannt.
Ich hab aber seinen Namen schon wieder
verloren. Hat er nicht? Nee, doch nicht.
Hat er nicht.
Hat er nicht. Okay. Naja. Jedenfalls sind das drei Brüder, die halt immer Weihnachten zusammen verbracht haben. Jetzt haben sie aber, sind alle ihre eigenen
Wege gegangen. Moment. Die sind echt Brüder? Ich hab's gar nicht mitbekommen.
Ja, die sollen Brüder sein.
Ach so, aber ich hab's gar nicht mitbekommen.
Wird gesagt.
Echt? Ich hab nur gedacht so, also ich hab nur die eine Szene rausgehört, wo er gesagt hat so, ja, meine Mutter ist vor 14 Jahren jetzt gestorben und seitdem verbringt ihr jedes Weihnachten mit mir. Und ich dachte so, okay, das sind einfach drei Freunde.
Ich glaube, es sind Brüder. Kann aber auch nicht stimmen. Also egal.
Es sind drei Menschen, die sich nahestehen, in egal welcher Weise. Und die sind immer füreinander da. Und der eine kriegt ein Baby, der andere ist super erfolgreich. Und der dritte halt nicht. Der Joseph Gordon-Levitt ist halt irgendwas anderes. Und Also zum Beispiel der das Baby bekommt, kriegt halt von seiner Frau irgendwie als, weiß nicht, ob es ein Babygeschenk ist oder irgendwas, oder Weihnachten oder so, kriegt er halt als
Weihnachtsgeschenk.
Eine Box voller Drogen. Ja. Sind so, oh, sind das Mushrooms? Ja. Ist es Koks? Oh Gott, ich habe vor 11 Jahren das letzte Mal gekokst. Ja, wie ungefähr jeder.
Naja.
Es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ich mag irgendwie diese Art von Film, wo irgendwie so drei Menschen, die irgendwie relativ normal aussehen, plötzlich vollkommen abdrehen, indem sie halt Drogen nehmen und sich total wegschießen.
Mhm.
Weil das Lustige ist, ich habe eine Theorie aufgestellt, und zwar die Leute, die von Natur aus Drogen nehmen, gut, es gibt eigentlich keinen, der von Natur aus Drogen nimmt, aber Menschen, die sozusagen die Veranlagung haben, die geistige Veranlagung, das klingt auch komisch. Leute, die halt einfach sozusagen den Typ, das Typ,
die sind dafür geboren, um Drogen zu nehmen.
Genau. Born to drug. Nee, das macht keinen Sinn. Menschen, die halt so einen Charakter haben, von dem du denkst, okay, der wird mal irgendwann drogensüchtig, du triffst manchmal so Leute, wo du denkst so, entweder du bist jetzt schon drogensüchtig oder du wirst es bald, du bist echt im Arsch. Und dann gibt es so Leute, die halt, wo du denkst, nein, du hast noch niemals Zigarettenrauch eingeatmet. Wenn ein Passivraucher kommt, der ist noch nicht mal Raucher, sondern ist Passivraucher, dann sagst du, geh drei Schritte weg von mir, ich möchte deinen Passivrauch nicht einatmen. Und so drei Leute sind es dann, also nicht ganz, aber so ähnlich, aber ich mag diese Art von Film, wo so drei absolute Antidrogen-Spießleute kommen und meinen so, hey, lass mal richtig abgefuckt rumlaufen.
Genau, und so ähnlich ist es ja auch bei Gut zu Vögeln. Da ist es zwar nicht mit Drogen, sondern einfach, die sind einfach so spießig und wollen dann abgefuckt werden. Das ist eine deutsche Komödie. Ihr konntet es gerade nicht sehen, es ist ein Audio.
Man sieht jetzt schon, dass er scheiße ist.
allein das schlechte Wortspiel. Und darf man jetzt nicht verteidigen, dass es irgendwie ein US-Verleiher ist, der halt einfach so einen deutschen Typ irgendwie gesagt hat, ja, mach mal ein cooles Wortspiel. Und dann sagen die, ja, okay, wird schon cool sein. Nein, das ist ein deutscher Film. Deutsche wissen, dass das Wortspiel scheiße ist.
Ja, stell dir mal vor, der Film wäre als erstes in Amerika rausgekommen und er würde dann einfach Good to Fuck heißen. Dann müssten sie im Wörterbuch dann das Wort Vogel zu Fuck ändern.
Dann, so. Good to Bird. Genau.
Lol.
Ja.
Ja, so.
Okay.
So, es ist nicht mehr Birdman, sondern Fuckman oder so, ja.
Naja. Okay. Jedenfalls ist dieser
Film
durch und deutsch.
Durch und deutsch durch.
Ja,
genau. Ja, er ist halt so. Er ist das typische Beispiel von Deutsche haben keinen Humor und versuchen was Lustiges rauszubringen. Das typische Beispiel von deutschem Fernsehen, was einfach zu 90% scheiße ist.
Und nochmal das Beispiel, Deutsche sind verklemmt.
Deutsche sind verklemmt, Deutsche haben Beziehungsprobleme. Deutsche finden falsche Sachen lustig. Der Film ist so unter der Gürtellinie blöd.
Ja.
Also
jeder Gag ist einfach so, den riechst du halt 10 Meter gegen den Wind.
Ja.
Da weißt du,
er wird noch nicht mal ausgesprochen, merkst du, da kommt.
Genau, die Punchline kommt und sie kommt.
Ja.
Das ist wie bei den schlechten.
Das ist wie beim Trailer schon.
Wie bei den schlechten Sketch-Sendungen bei Sat.1 oder sowas. Hier, keine Ahnung, Sechserpack oder wie die Halle heißen.
Sechserpack? Ich habe letztens mit meinem Dad drüber geredet, weil der ist ein total großer Fan von Knallerfrauen.
Okay.
Und Knallerfrauen ist eine richtig lustige. Das stimmt. Knallerfrauen ist super.
Okay, ja, aber ich meinte jetzt so,
das Sechserpack ist. Ich habe mit ihm drüber geredet und er meinte so, ja, Sechserpack hatte früher sozusagen das Thema, dass sie sich ein Thema raussuchen, nämlich Finanzen oder Freunde oder sowas, und dann machen sie eine komplette Folge darüber oder eine Staffel sogar darüber. Aber Sechserpack ist mittlerweile so flach und so scheiße,
das sind halt
selbst der auch ausgetrocknete See ist nicht so flach.
Bam! Wow. Aber was ich dazu sagen wollte, du kannst mal das Spiel spielen, das ist ganz interessant. Wenn du dir sowas mal antun möchtest, ja, so eine Sketch-Sendung im deutschen Fernsehen, wenn du da so ein, zwei Folgen von gesehen hast, ich wette mit dir, du kennst 80% aller Punchlines, die kommen werden, vorher.
Ja.
Es ist so vorhersehbar.
Ja, vor allem
es ist echt traurig.
Mir ist aufgefallen, der deutsche Humor, also dieser Punchline-Humor, baut immer darauf auf, dass du einen Satz nimmst, den du im Alltag gebrauchst, und du baust die komplette Situation genau darauf zusammen, dass du die einzige Möglichkeit, dass irgendwas rauskommt, was nicht vollkommen aus einem Drogenhirn kommen kann, muss diese Punchline sein.
Ja, da gibt es auch ganz oft bei diesen Sketch-Dingern, ist doch einer der beliebtesten Sketche, ist doch, wenn sie im Bett liegen und das, was sie sagen, hört sich so sehr erotisch an und dann ist es halt nicht, hat nichts damit zu tun.
Überleitung, muss ich mir kurz aufschreiben, sonst vergesse ich es wieder, weil ich habe letztes Mal irgendwie Überleitung gesagt, habe gar keine Überleitung gemacht. Es gibt eine Überleitung zu Trip Tank, über das ich später noch rede, vielleicht kennt es einer von euch mit What time is it?
4:20.
Nice.
Okay, reden wir über den nächsten Trailer, da können wir auch wieder ein bisschen ranten. Es geht um Unfriend. Ja, ich war ja mal im Kino. Damals.
Einmal. So, die Memoiren von Felix. Ich war einst im Kino.
Gut. Ja, und dort habe ich einen Horrorfilm gesehen, wo sie miteinander geskypt haben. Ich weiß schon nicht mehr, wie der heißt, weil der einfach so scheiße war. Und davon kommt jetzt eine schlechtere
Version. Der Todes-Skype. Skype versus Zombies. Oh
Gott. Das wäre, glaube ich, noch besser gewesen.
Das wäre lustig. Stell dir mal vor, es gäbe Skype versus Zombies, dann ist es...
Oh, Unknown Caller?
Unknown User.
Oh Gott, war der schlecht. Schaut ihn euch nicht an. Ja, jetzt kommt eine noch schlechtere Version.
Das kann man schon im Trailer Witz sehen. Mit Skype noch
gleich. Unfriend, Trailer sieht scheiße aus, haben wir trotzdem verlinkt. Ich hab
schon wieder vergessen, worum es ging.
Sowas wie...
Genau. Eigentlich ist es Unknown User, nur halt ohne Skype-Konferenz.
Mit Facebook.
Mit Facebook.
Ja, mit Facebook.
Das reicht, wir müssen nicht mehr sagen. Aber jetzt will ich kurz den lustigen Witz mit Skype bringen. Du kennst doch das Google-Car.
Ja.
Stell dir vor, Skype versus Zombies wäre dann so ein Skype-Car, was... rumfährt
und Zombies überfährt. Ich weiß seine Punchline jetzt schon.
Nein. Und stell dir mal vor, da kommt ein Zombie an und dann sagst du Skype-Car so wie Kit bei Knight Rider.
Mhm.
So, John, da ist ein Zombie. Und er so, kümmere dich drum, Skype. Und dann, du kennst doch das, wenn du auflegst und dieser Aufleg-Sound viel zu laut ist.
Mhm.
Stell dir vor, das ist wie so eine Vortex-Kanone und der Zombie zerplatzt, weil der Aufleg-Sound zu laut ist.
Mhm.
Ich muss auf Klo.
Nicht so der Hammer-Gag.
Nee. Entschuldigung.
Ja, Entschuldigung. Tim ist kurz weg. Ich rede währenddessen über Dirty Grandpa. Eine Komödie, die bald rauskommt, mit Robert De Niro und Zac Efron. Eine recht... Ja, und Aubrey Plaza auch noch, auch recht bekannt. Eine doch gute Besetzung für einen wahrscheinlich nicht ganz so guten Film. Also es geht darum, dass... Also, Dirty Grandpa, der Grandpa wird gespielt von Robert De Niro und sein Enkel, der Zac Efron. Ja, und die Frau, sorry, ich habe ganz kurz den Faden verloren. Die Frau von Robert De Niro ist gestorben und der Großvater will jetzt nochmal mächtig auf den Putz hauen. Und da fahren die zum Beispiel zusammen zum Spring Break und so weiter. Und der Großvater ist halt übelst der Charmeur und bekommt halt jeder rum und so weiter. Das ist halt auch so wie bei den deutschen Sketch-Dingern. Man weiß halt schon die ganzen Punchlines vorher. Leider auch schon im Trailer. Ich weiß nicht. Robert De Niro ist ja eigentlich ein recht guter Schauspieler. Ich finde es ein bisschen schade, dass er das jetzt macht. Naja, jetzt rede ich mal über einen Film, den Tim jetzt nicht so gut findet. Ich glaube einfach, weil der Anspruch etwas zu hoch ist. Sagt ihm nicht, dass ich das gesagt habe. Aber nein, es ist halt ein Film, der einfach nichts für ihn ist. Es geht um Carol. Der Trailer ist relativ neu mit Cate Blanchett und Rooney Mara. Und es geht darum, dass, also man hat jetzt im Trailer nur rausgehört, dass es eben darum geht, dass Cate Blanchett, ja, die ist lesbisch und muss es aber verstecken, weil es einfach damals spielt. Und ich fand, der Trailer sah sehr gut aus. Ich glaube, das wird auch ein sehr anspruchsvoller Film. Es ist halt kein Popcorn-Kino, aber ich bin gespannt. So, dann kommen wir zum letzten Trailer. Der Spion und sein Bruder, ein Sacha Baron Cohen-Film. Mit Mark Strong. Der erste Teil des Trailers, beziehungsweise 75% des Trailers, sehen aus wie so 0815 Spionfilm.
Jein, hat mich so ein bisschen an, übrigens, ich bin wieder da, jetzt hab ich die Tür nicht richtig zugemacht.
Ja.
Hat mich ein wenig an,
Red gleich weiter.
Ja.
Also es ist einfach 0815.
Hitman, an den neuen Hitman erinnert. Ja, weil er steht mit einer Glatze, also er hat die Glatze nicht in der Hand, sondern er hat eine Glatze, und er steht vorm Spiegel und macht irgendwas, und genau diese Szene gibt es halt auch in Hitman, weil Hitman hat eine Glatze.
Ja.
Also war eigentlich, es ist eigentlich Hitman mit einer Mischung aus Borat und Leg dich nicht mit Zohan an.
Naja, am Ende kommt halt nochmal ganz kurz Sacha Baron Cohen. Man hat auch nicht so viel gesehen, wie der Humor in welche Richtung er gehen wird, aber es sah erstmal wie eine Spion- oder eine Spion-Film-Parodie aus. Ja, was schon mal ganz interessant sein kann. Hören wir aber mal auf damit und kommen wir zu, was wir gesehen haben.
Oh yeah.
Oh yeah, Leute. Angefangen mit Californication. Den Witz hatten wir letztes Mal. Das war sogar das war der Titel. War so sehen.
Ja, aber habe ich jetzt auch gesehen, endlich mal.
Ja, ich habe Staffel 5 bis 7 geschaut. Also ich habe es
nicht Staffel 1.
Ich habe es fertig geschaut. Tim hat Staffel 1 geschaut. Ich möchte jetzt mal deine Meinung dazu hören. Oder führe doch nochmal den Zuhörern nahe, worum es
geht. Also in Californication geht es um den
Protagonisten.
Hank
Moody.
Hank Moody, genau, der ist Schriftsteller. Und er hat gerade eine Schreibblockade. eine Schreibblockade. Und er vögelt sich so durch sein Leben, nachdem seine mittlerweile halt Ex-Freundin mit ihm Schluss gemacht hat. Und die beiden haben eine gemeinsame Tochter. Und er ist jetzt, seine Ex ist jetzt mit so einem Architekten oder was ist der?
Ja,
mit einem Architekten zusammen, und der ist halt ultra verklemmt. Und er will sie zurückhaben, und ja, es geht halt, also da geht es halt viel um Drogen und Sex. Und
ja, passt.
Sex mit Minderjährigen auch. Kommt auch als Thema drin vor, zumindest in der ersten Staffel. Ich habe bis zum absoluten Ende der ersten Staffel geguckt, weiter habe ich noch nicht geguckt.
Mhm.
Aber was mir gefallen hat, war sozusagen die Charaktere, weil es ist, also was mein Problem ist bei Serien, ist oft, dass diese Charaktere sich sehr ähnlich sind. Oder dass sie so dermaßen stereotypisch sind, dass du denkst, oh Gott, muss ich mir nicht angucken, das habe ich auch im echten Leben, dass Leute versuchen so zu sein.
Yeah.
Was mich zum Beispiel auch bei How I Met Your Mother stört, weil diese Charaktere irgendwann so dermaßen überzeichnet sind, dass es so, also zum Beispiel irgendwann kommt dann Barney mit seinem Playbook, und dann es wird einfach immer übertriebener, und dort ist es so, die bleiben alle in ihrer Rolle drin und entwickeln sich so ein bisschen, aber fallen auch wieder dann zurück, als sie merken, es ist scheiße, so wie es ist, und es gibt auch echt vertrackte Verbindungen zwischen den Charakteren. Das fand ich auch echt toll, weil das wird auch, es ist oft so, dass du schon ahnen kannst, okay, das wird wahrscheinlich so sein, das ist schon echt eine ungünstige Situation, aber dort ist es so, dass du denkst, okay, bestimmt läuft so. Und dann am Ende kriegst du die Shadow und so, nee, so war es gar nicht. Es ist komplett anders.
Ja.
Ich werde nicht spoilern, aber es ist eine super Serie, macht echt Spaß zu gucken.
Ja, kann ich auch bestätigen.
Ja, also, genau. Es fängt zum Beispiel einfach an mit Hank Moody, wie er in eine Kirche kommt und dann kommt eine Nonne und er meint so, ja, ich habe jetzt eine Schreibblockade und ich bin professioneller Schriftsteller und das ist scheiße. Und sie so, ja, okay, ich hätte jetzt gesagt, sag 50 Mal Ave Maria und lies 20 Psalme, aber würde es dir helfen, wenn ich dir einen blase? Und er so, du bist mit Gott verheiratet. Ja, aber vielleicht könntest du dir helfen. Und dann bläst sie ihm ein und dann so, what? Ja. Also macht echt Spaß zu gucken und ist so schön unorthodox. Also ist auch erstmal
ist mal was anderes. Das ist eine sehr gute Beschreibung für die Serie. Also ich habe jetzt alle 7 Staffeln gesehen und was du schon gesagt hast, die Charaktere sind so toll. Und das ist halt auch wirklich, also nach Staffel 7 war es dann wirklich so, oh, schade, dass vorbei ist, nicht mal, weil die Geschichte jetzt irgendwie so fesselnd war oder so wie bei Breaking Bad, sondern einfach, weil die Charaktere alle so individuell sind und alle so eine, über die 7 Staffeln hast du halt auch hinter jedem Charakter einfach mal eine richtig fette Background-Story.
Okay, ganz kurz, ist es so wie bei Breaking Bad, dass alles immer schlimmer wird? Dieser Climax?
Nee, so würde ich das jetzt nicht sagen.
Weil,
weil ich finde, es ist halt auch keine Serie wie Breaking Bad. Es ist jetzt nicht
einiges. Ja, schon, aber du kennst es ja bei, zum Beispiel bei How I Met Your Mother ist es ja auch ganz krass. Da ist es ja am Anfang so dieser Studentenkult, sag ich jetzt mal, und dann baut sich's immer mehr auf. Da ist sozusagen diese Steigerung, wie bei Breaking Bad, ins Negative, ist dann dort sozusagen ins Erwachsenenleben rein. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo sie dann sich scheiden lassen und alles, dann wird alles wieder scheiße. Und seine Frau
also das ist Krams. Das ist bei Californication nicht
also
so.
Ist,
was du schon gesagt hast, dass man...
Innerhalb der Staffel war es ja auch so, am Anfang ist es schon echt unangenehm. Ja. Und dann mittendrin wird es dann nochmal irgendwie auch expliziter und unangenehmer. Und am Ende wird es dann aber wieder super gut. Irgendwie...
Ja, aber es ist halt auch... Selbst wenn was gut ist, ist es nie so wirklich gut. Also weißt du, das hat irgendwie immer noch so ein... Ja, was Schlechtes dabei. Also da ist irgendwie, es ist nie was wirklich gut, es ist nie was wirklich, es ist halt nicht so schwarz-weiß, es ist viel grau und es ist halt auch realistischer als viele andere Serien, obwohl es dann trotzdem so abgedrehte Charaktere hat. Ja. Und ich finde, das vereint die Serie ganz gut und es macht einfach Spaß zu schauen.
War es im Ende, also ich habe eine Frage zum Ende der ersten Staffel. Als die erste Staffel geendet hat, ich werde jetzt nicht über die Szene an sich, ich werde nichts irgendwie spoilern, aber das Ende hat ja sozusagen diesen Feel-Good-Moment, dass alles heile ist, aber einer hat mir richtig, richtig leid getan.
Ja, kannst...
Er fängt mit B an.
Okay, warte, jetzt muss ich kurz selber überlegen.
Und, geh mal auf C-Full-Cast.
C-Full-Cast, okay.
Der Architekt.
Ach so, der Architekt, okay.
Der hat mir richtig leid getan, einfach. Ich dachte so, ich habe mich total für alle gefreut, so, ah, es ist perfekt, so wie es ist. Und dann kam so die Fälle und denkst du so, oh nein, oh Mann, Alter, für dich ist es gerade der schlimmste Moment deines Lebens und hat mir richtig leid getan. Kommt später nochmal so? Oder öfters?
Öfters.
Okay.
Wie man die Serie spielt mit deinen Gefühlen. Okay. Aber in einer guten Art und Weise.
Okay.
Also, ich weiß, ich mag die Serie.
Okay. Dann gehen wir weiter mit einer Serie, die sich ebenfalls mit Drogen befasst.
Ja, aber in einer anderen Art und Weise.
Genau, und zwar Narcos, die...
Übrigens... Jetzt mache ich alles kaputt, aber ich wollte nur sagen, ich fand die Anmoderation so von uns beiden gerade sehr schön. Das hat sich schön ergänzt. Und ich habe es kaputt gemacht. Tut mir leid, red weiter.
Shame on you. Jetzt hast du auch dann gerade dein Lob irgendwie ziemlich sinnlos gemacht.
So, ja, ja.
Es war ziemlich gut, aber ich habe es kaputt gemacht. So, danke für die Info. Ja, Narcos, es hat bisher 2 Staffeln. Nee, hat bisher 1 Staffel. Eine 2. Staffel ist in Planung, die kommt 2016 raus. Und es geht um die kolumbianische Koks-Drogenmafia.
Naja, besser gesagt, es geht um eine Person. Pablo Escobar. Naja,
ja,
man muss sagen, er ist der Dreh- und Angelpunkt.
Ja, okay. Pablo Escobar ist der...
Der Drogenbaron Kolumbiens. Genau. Und das Ding ist halt, er war auch in echt der Drogenbaron Kolumbiens.
Ganz kurz eine Frage. Ist es der Typ, der aus dem Gefängnis mit dem 1-Kilometer-Tunnel ausgebrochen ist?
Oh, das ist schwer zu beantworten.
Weil es gab letztens vor 3, 4, 5, 6 Monaten gab es eine, kam es in den Nachrichten, dass ein Drogenboss ausgebrochen ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war Pablo Escobar, aber es kann auch sein, Was ich jetzt aber mehr glaube, weil die Serie spielt in den so 60er, 70er, 80er.
Ja.
Da war er noch so, da war er noch 20, 30. Also es würde eigentlich vom Alter passen, aber es kann auch sein, dass er hier schon älter ist, weil es gibt einen legendären Drogenboss, dessen Namen ich leider vergessen habe, der wurde erschossen. Aber ich habe seinen Namen
ehrlich gesagt, um die ganze Background-Story bin ich mir nicht, weiß ich jetzt nicht so ganz. Aber was man gleich von Anfang an sagen muss, das ist keine Aufstiegsstory eines Drogenbosses. Also
es ist mehr nicht, sozusagen.
Es ist nicht die Story, wie Pablo Escobar so groß geworden
ist. Es ist mehr so eine Geschichte, wie sozusagen alles damals passiert ist.
Aber schon an dem Punkt, wo er schon groß war. Also das, wie er groß wird, wird in einer Folge abgehandelt.
Ja, kurz. Was ich interessant fand, ist, dass sozusagen die Geschichte aus zwei Standpunkten gleichzeitig erzählt wird. Einmal aus dem Standpunkt eines DEA-Agenten der USA,
ja.
Der sozusagen immer den Off-Text spricht und der auch einen erheblichen Teil der Story einnimmt. Und eben Pablo Escobar, der von dem aber nur erzählt wird, aber du siehst alles aus seiner Sicht.
Ja.
Und du kriegst auch die ganzen Meetings mit und irgendwie dann, wenn der DEA-Agent dabei ist, kriegst du seine Meetings nicht mit, sondern nur noch die vom DEA-Agenten. Und du kriegst auch diese ganze Korruption mit, wie er sozusagen auch das politische Gleichgewicht in Kolumbien verändert. Fand ich sehr interessant. Aber ich muss sagen, nach der vierten Folge war mir schon langweilig, weil sich nichts mehr verändert hat. Und es war einfach so, okay, das geht schief, er löst es, indem er Leute umbringt. Das geht schief. Er löst es, indem er noch mehr Leute umbringt. Und ich fand es sehr anstrengend zu gucken, weil irgendwann, es kam nichts Neues mehr.
Das fand ich ehrlich gesagt auch. Also ich fand es auch anstrengend.
Es war eine nette Idee. Es hätte für eine Kurzserie gereicht von 4-5 Folgen. Das wäre perfekt gewesen, aber ich glaube nicht, dass es sich noch bis zur zweiten Staffel hält. Also die erste Staffel habe ich noch nicht mal mehr fertig geguckt, obwohl mich das Thema wirklich interessiert.
Ja, ich auch nicht,
muss ich zugeben. Ich weiß nicht, okay, das ist jetzt ein bisschen Werbung, für die wir nicht bezahlt werden übrigens, bla bla bla, vom Vice-Magazin, die haben, also irgendwie, ich mag das Thema Drogen, das klingt irgendwie so, haha, Team ist dahin Drogist, aber ich mag irgendwie das Thema, wie damit gehandelt wird, wie das Leute beeinflusst, vor allem auch die Psyche, und das Vice-Magazin hat ganz, ganz, ganz viele Reportagen, auch über Kolumbien, wie zum Beispiel dort der Handel mit Öl, gleichzeitig mit dem Handel mit Koks und mit Meth einhergeht. Ja. Und mit ganz vielen anderen...
Wird ihr da auch kurz gezeigt,
genau. In Narcos. Und fand ich sehr interessant, weil die haben genau dieses Thema auch überdeckt. Und ich habe vergessen, wie ich jetzt auf Weiß gekommen bin, aber... Punkt,
okay.
Ich
gebe nochmal ganz kurz meine Meinung dazu ab, weil es steht ja bei uns beiden drin. Das Ding, Narcos behält ich jetzt halt irgendwie nicht so dabei, weil die Art und Weise, wie es erzählt wird, recht klassisch ist. Das ist jetzt halt kein Breaking Bad,
ja.
Was halt cineastisch auch einfach super toll ist.
Ja, stimmt. Es ist
mehr halt so einfach klassisch.
Vom filmischen her 0815 eigentlich.
Eigentlich ja. Obwohl die Story halt wirklich sehr interessant ist. Aber ja. Es wäre da filmisch noch mehr da gewesen, glaube ich, wäre das wirklich eine Top-Notch-Serie. Also wirklich ganz oben mit dabei. So.
Eigentlich ist Narcos Breaking Bad in Kolumbien.
Naja,
ja doch
da,
schon. Ja,
boah, es ist, also das ist jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt.
Ja, schon, aber ich finde, es hat einen ähnlichen Touch auch von den Farben her. Wobei Breaking Bad halt vom Filmischen her viel, 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 viel ausgefeilter ist.
Also
Narcos hat zum Beispiel, das ist mir aufgefallen, da gibt es eine Szene, ich habe gerade überlegt, wenn du jetzt geredet hast, wie hätten sie es in Breaking Bad gelöst? Und in Breaking Bad ist es meistens so, wenn ein Charakter wartet, da müsst ihr mal drauf achten, wenn ein Charakter auf irgendeinen anderen Charakter wartet, dann lehnt er so dran, aber du siehst nicht ihn, wie er so, oh, Alter, guckt auf seine Armbanduhr, guckt drauf, macht ein entnervtes Gesicht, so, oh, guckt weg. Lauft ein bisschen rum, geht wieder zurück, guckt wieder auf seine Uhr und es soll sozusagen darstellen, dass er ultra genervt ist, dass er warten muss. Bei Breaking Bad wäre es so, er guckt auf seine Uhr, ist total genervt, dann siehst du so den Himmel, wie die Wolken im Zeitraffer vorbeiziehen, dann siehst du zum Beispiel, wie die Kamera auf dem Boden liegt und so. Angenommen, er lehnt an einem Auto, du siehst dann so links so den Reifen plus noch so die Hälfte vom Auto und er lehnt so dran und ist so am Rauchen und ihn nervt es einfach nur, aber
ehrlich gesagt,
durch die Körpersprache merkst du es einfach viel mehr, als wenn du die ganze Zeit erinnern wirst, so, er guckt auf seine Uhr, okay, er ist genervt, er guckt auf seine Uhr, okay, er ist genervt.
Finde ich so toll, ich habe ja auch mehrere Folgen von Breaking Bad nochmals geschaut, also meine absolute Lieblingsfolge, ich weiß gar nicht, hast du deinen Rewatch komplett fertig?
Mir fehlen immer noch 6 Folgen. Ich,
okay, aber dann hast du die Folge schon gesehen, okay. Ist die Folge mit dem Zug.
Ja, die war super.
Das ist meine übrigens, absolute, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen.
Da ist übrigens Aaron Paul fast gestorben.
Bei einem Dreh?
Nee, falsche Folge.
Ich wollte gerade sagen, kann ich mir jetzt schlecht vorstellen.
Zwei Folgen haben ihn fast das Leben gekostet. Doch, genau, die Zugszene. Echt? Und zwar gab es anscheinend einen Haken, der zu viel unten hing. Das heißt, wenn er dort gelegen hätte, er hätte sich nur, also angenommen, er wäre dort einfach liegen geblieben. Also er hat sich ja unterm Zug auch ein bisschen bewegt, damit er sozusagen nicht von dem Zeug getroffen wird, was da unten raushängt. Und ein Haken hätte ihn halt einfach aufgespießt. Und der ist halt ganz nah an seinem Gesicht vorbei gegangen, was man im Dreh nicht gesehen hat natürlich. Okay. Und die zweite Szene war in der ersten Staffel, als sie das erste Mal zusammen rausfahren, um Meth zu kochen. Mhm. Und der Wagen absäuft, weil er den Zündschlüssel im Schloss stecken lässt. Dann, die haben Steine oben auf dem, oder die haben irgendwelches Zeug oben auf dem Van drauf festgebunden gehabt. Okay. So, und er hat beim Dreh gesagt, ich möchte hier nicht stehen, weil bla bla bla, hat was mit filmischem Krams zu tun, habe ich nicht genau aufgepasst. Aber auf jeden Fall, wäre er dort stehen geblieben, wo der Producer am Anfang gesagt hat, stell dich dorthin, wäre er von einer riesigen Kiste erschlagen worden, die ungefähr 500 Kilo wiegt und er wäre garantiert tot gewesen.
Okay,
krass. Was schon krass ist, wenn du es dir überlegst. Stell dir vor, er wäre einfach so in der ersten Staffel getötet worden. Das Lustige war auch, das ursprüngliche Skript hatte eigentlich vorgesehen, dass Jesse Pinkman in der ersten Staffel noch stirbt.
Ja, das weiß ich.
Und nur weil Aaron Paul so geil ist, haben sie gesagt, nee, können wir nicht machen, Publikumsliebling und Liebling und so.
Ja, ja. Breaking Bad, eine super Serie, kann man sich immer wieder anschauen.
Ja, da habe ich gerade viel Lust drauf.
Ja, gell, Breaking Bad ist einfach toll. Ja. Und ich muss jetzt auch mal sagen, tut mir leid, alle Game of Thrones wie sagt man?
Habe ich nie geguckt,
Game of Thrones Lover. Ich habe bis Staffel 4 geschaut, ich habe die letzte Staffel nicht gesehen, also soll die schlechteste sein, was ich mir auch gut vorstellen kann. Und ich finde es eine Frechheit, dass ein Game of Thrones genauso gut bewertet ist auf IMDb wie Breaking Bad, da es einfach rein cineastisch niemals daran kommt. Und ja, es ist schockierend, wenn dauernd ein Charakter stirbt.
Nee.
Aber das ist halt auch irgendwann ausgelutscht, wenn du weißt, okay, ist es mir egal, ich binde mich an keinen Charakter mehr, weil der gleich stirbt. Ja, es ist auch nicht mehr schockierend.
Das versaut einem auch das Erlebnis. Aber was mir aufgefallen ist, die allererste Folge Breaking Bad, ich habe nur Folge 1 und 2 gesehen.
Game of Thrones. Ja, du hast gerade Breaking Bad gesagt.
Ja, Game of Thrones. Die erste Folge ist cineastisch genial.
Ja, also sie haben schon wahnsinnig ein paar gute Folgen. Das Ding ist, bei Game of Thrones schwankt die Qualität der einzelnen Folgen sehr.
Okay, ja, das wusste
also
ich nicht.
Also rein cineastisch gesehen,
das ist sehr unterschiedlich. Ich fand, die erste Folge kann locker mit der ersten Folge von Breaking Bad mithalten. Mhm. Sie wird sie niemals übertrumpfen, aber sie ist schon nah dran. Wobei ich sagen muss, die erste Folge von Breaking Bad ist ein absolutes Meisterwerk.
Ja, klar. Aber man muss auch sagen, Breaking Bad hat eine konstante Qualität. Konstant, wie das hier eine cineastische Arbeit ist. Man merkt einfach, dass das ein Team war, das die ganze Zeit da gearbeitet hat. Bei Game of Thrones ändert sich das sehr.
Hat mich zum Beispiel auch sehr bei The Walking Dead gestört. Ich habe jetzt mal weitergeguckt übrigens.
Ich auch.
Ich habe es jetzt nicht auf meiner Liste, weil ich habe wahrscheinlich schon wieder alles vergessen, was da drin war. Ich bin jetzt gerade bei der Szene, wo der Sohn es gerade so überlebt hat in der Farm, Staffel 2.
Ach so, Staffel 2.
Ja, ja, ich bin noch echt nicht weit. Ich werde wahrscheinlich auch nicht weitergucken, weil mir echt irgendwann langweilig wurde.
Kann ich verstehen.
Obwohl ich gerade wieder Lust drauf habe. Doof. Egal, jedenfalls. Was mir aufgefallen ist, die ersten 3 Folgen sind da auch filmisch super. Wirklich genial, also zum Beispiel die Fahrradszene in der allerersten Folge oder die Szene.
Das nimmt aber auch sehr stark ab.
Ja, genau, und irgendwann so ab Staffel 2, nee, eigentlich ab Staffel 1, letzte Folge, wo diese Basis mit dieser super schlechten CGI-Animation explodiert, hustet sich so das immer so vorne ran, so stirbt fast. Neuer Charakter kommt dazu, neue Gefahr. Und es ist immer so ein Husten der Story. Und bei Breaking Bad ist es wie so ein Zug, der weiterfährt.
Oh.
Der den Gesprächsfluss, den Storyfluss und den Spannungsfluss weiterträgt. Und bei Game of Thrones besteht dieser Fluss mehr aus einem Abstechen der Charaktere und dem Fluss von Blut, der alle verbindet.
Ich möchte diesen schönen Gesprächsfluss jetzt mal fortführen und ich möchte dieses Thema als Überleitung nutzen, um einfach mal gleich über The Walking Dead zu reden. Denn ich habe da von Staffel 4 den zweiten Teil gesehen. Jetzt fragt ihr euch, warum hast du den zweiten Teil gesehen? Ich habe den ersten auch gesehen, aber ich habe einfach zwischendrin aufgehört, wie auch schon bei Staffel 3, weil es mich angekotzt hat. weil es einfach nicht mehr irgendwas passiert ist. Das Problem ist, ich hasse bei Walking Dead die... Nee, hassen ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber mich stört sehr oft das Zwischenmenschliche, weil es dann meistens das Gleiche ist. Ich mochte Staffel 1 sehr. Staffel 1 ist eine meiner Lieblingsfernsehstaffeln, weil dort ist die Bedrohung der Zombies einfach noch so dort. Da ist die Dynamik in der Gruppe und so weiter. Das ist alles doch sehr, sehr frisch und interessant. Aber das über die ganzen Staffeln nutze ich das etwas ab. Und Staffel 3 hatte den schlechten Antagonisten, den ich je in einer Fernsehserie gesehen habe. War das
der Typ mit dem Panzer? Ich habe es nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann ein Typ mit einem Panzer kommt.
Ja.
Es gibt, oder der Einäugige, der mit der Augenklappe.
Ja.
Ja, genau. Was mir noch gerade einfällt, ist, was wir jetzt über Narcos noch nicht gesagt haben, der Protagonist ist unglaublich kaltblütig und unglaublich genial gespielt. Das ist Wahnsinn. Also ich habe wirklich Gänsehaut bekommen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, weil die allererste Szene, bei der Pablo Escobar vorgestellt wird, ist bei einem Drogentransport
Sehr schöne Szene.
Das ist wunderbar. So, und er, ich muss gerade lachen, weil es einfach geil ist. Er fährt halt mit so einem gemütlichen Jeep irgendwie, fährt halt so über eine Brücke, die halt, wobei der Fluss die Grenze zwischen zwei Ländern darstellt, Kolumbien und irgendwas, ich weiß es nicht genau, was da neben dran ist. Ich hätte irgendwie spontan ist mir gerade Burma in den Kopf geschossen, aber Burma ist in Afrika und Kolumbien nicht. Das heißt, wäre anstrengend, das wäre ein bisschen weit. Egal, jedenfalls, er fährt mit diesem Jeep über diese Brücke und hinter ihm ist eine Kolonne von 10, 20 Lastwagen. So. Und allen ist bewusst, Pablo Escobar schmuggelt Waren und Drogen. So, und dann ist am Ende die Grenzpolizei und die sagen alle so, okay, wir haben keine Angst vor dir, du musst das und das machen oder du kannst es vergessen, hier durchzukommen. Und dann steigen seine Leute aus, alle mit Gewehren bewaffnet, die anderen kriegen schon so ein bisschen Schiss und er steht so da und meint so, du bist doch Pablo Bibidi-Babidi-Bu.
Ja, sehr bekannter
Charakter. Ich hab doch gehört, dass deine Schwester oder das Kind deiner Schwester hat, oder deine Schwester hat nicht genug Geld, um das Kind in die Schule zu schicken, etc. Und er weiß halt so viel über diese Charaktere, über diese Grenzsoldaten, dass er halt wirklich jeden argumentativ auseinandernehmen kann, ohne wirklich was zu sagen. Er sagt einfach nur, oder er erzählt so ein paar Schmankerl aus deren Leben, das heißt, er weiß genau, wer sie sind. Ja. Er kennt ihre Familie, er kennt ihre Freunde, er weiß, wo er sie bei den Eier packen kann, falls sie Scheiße bauen.
Ja.
Und am Ende meinen sie so, okay, du kannst durchfahren. Weil sie genau wissen, wenn sie jetzt irgendwas sagen, sind sie für den Rest ihres Lebens in Südamerika gefickt.
Was ich dazu auch noch sagen wollte, man kann die Serie auch beruhigt auf Deutsch schauen, da das meiste eh auf Spanisch ist und das nicht übersynchronisiert
wurde. Das stimmt. Aber ich finde es trotzdem immer noch angenehmer auf Englisch. Denn das Problem ist, wie bei fast allen Serien, dass das Deutsch zu laut ist. Und das Einzige, also ich habe es echt durchprobiert. Es gibt eine spanische, auf Netflix gibt es eine spanische, eine amerikanische.
Ist ja auch eine Serie von Netflix.
Genau. Noch dazu und eine deutsche Synchro.
Mhm.
Und ich habe schon wieder zwei Serien, die mir eingefallen sind, die ich
geguckt habe. Ja, okay. Lass mich einfach mal
fertig. Und das Deutsche ist viel zu laut und du hörst oft nicht das, was im Hintergrund passiert, was mitunter manchmal wichtig ist in manchen Szenen.
Dann lass mich mal fertig reden hier über The Walking Dead. Also, wie gesagt, ich war zwischendurch gelangweilt, habe jetzt Staffel 4 den zweiten Teil geschaut, weil auch Staffel 4 Anfang 1 einfach wieder das Gleiche war. Da haben sie nämlich diesen schrecklichen Antagonisten sozusagen wiederbelebt, was mich unglaublich gestört hat. Und ja, Staffel 4, zweiter Teil, war um einiges besser. Da waren sogar Folgen dabei, die wirklich gut waren, wo sie es auch geschafft haben, mich mal wieder zu schocken, was bei The Walking Dead einfach schwierig ist mittlerweile. Das war einfach ein gutes Stück TV wieder. Aber ich habe irgendwie keine Lust weiterzuschauen, wenn ich jetzt schon höre, also Staffel 6 läuft gerade, wenn ich das richtig habe.
Er hat so einen richtigen Bart und die Serie hat auch so einen richtigen Bart.
Staffel 7 ist jetzt auch schon angekündigt und es ist einfach kein Ende in Sicht. Und das ist irgendwie jetzt schon nervig, dass da einfach kein Ende kommt. Naja, dann komme ich mal zu meiner nächsten Serie, bevor du weitermachen darfst, mit ein, zwei Sachen von dir. Ja, ich war im Serienfieber und ich habe geschaut Once Upon a Time, es war einmal. Jetzt denkt man
sich... Geht's um Märchen?
Ja, aber anders als man erwartet. Und das ist eine sehr spezielle Serie, die ich einfach mag, weil das ist so eine Serie, die schaust du, es ist nicht viel gut. Also erstmal, worum geht's? Es geht darum, dass es gibt die Protagonistin wohnt gerade in Boston und es kommt so ein 10-jähriger Junge, kommt zu ihr, sagt, ja, du bist meine Mutter, komm mit. Und die ist erstmal so, warum Mutter und so weiter, und lässt sich aber trotzdem drauf ein und fährt mit ihr mit in den Ort Storybrooke. Und die Uhr im Ort ist stehen geblieben. Und er sagt, dass alle Menschen, die hier in Storybrooke wohnen, sind Charaktere aus einem Märchen. Und keiner dieser Charaktere, also der Menschen, die dort wohnen, kann den Ort verlassen, ohne dass etwas Schlimmes passiert. Es geht nur bei ihm, weil er noch ein Kind ist. Und sie erstmal, ja, das ist Quatsch. Und das bleibt auch bis Ende der ersten Staffel eigentlich so. Was aber schön ist, man sieht immer die Charaktere in der Stadt, was die eigenes Leben führen und so weiter, und den Märchenhintergrund dazu. Also zum Beispiel, es gibt Schneewittchen, ist ein großer Storyzweig, es gibt die böse Hexe und so weiter. Es gibt hier Alice im Wunderland, das kommt auch mal vor. Sie haben ganz viele Märchen verknüpft, die auch teilweise nicht zusammenhängen. Und das Schöne ist, dass die Märchen nicht so erzählt werden, wie man sie kennt. Heißt, wenn die dann nochmal in der Märchenvariante erzählt werden, also bei Schneewittchen dann eben mit dem Prinzen und sowas, was halt im Dorf nicht so, oder in der Stadt nicht so ist, ist es nochmal ganz anders. Also dann sind teilweise die einzelnen Personen haben einfach eine Background-Story, sie haben Motivation. Es ist nicht wie im normalen Märchen Schwarz und Weiß, Gut und Böse, sondern da sind Motivationen dahinter. Das wird gezeigt, warum das so ist. Da werden auch storymäßig wird was abgewandelt. Also selbst wenn du die Märchen kennst, lohnt sich das anzuschauen, weil das einfach nochmal ein eigener Attempt, also eine eigene Herangehensweise an das Ganze ist. Und ja, es gibt eben die Antagonistin, die böse Hexe, und wegen der sind sie auch alle in diesem Dorf. Das ist jetzt auch kein Spoiler, das kommt, glaube ich, in Folge 2 oder 3, weil die eben, ja, Schneewittchen und so weiter, die hat das ganze Märchenreich verzaubert und alle dazu verdammt, nicht mehr der Märchencharakter zu sein, also denen es so gut geht, sondern jetzt ganz normale Menschen. Also in einer anderen Welt, in einer Parallelwelt sozusagen. Sie weiß das aber alles noch. Und eine weitere Person, das möchte ich jetzt aber nicht sagen, das ist irgendwie ein ganz schöner Twist. Und ja, und der kleine Junge sagt eben, das ist so, das muss so sein. Und es geht eben darum, wie es herausgefunden wird, was es so ist und was man dann dagegen tun kann.
Erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen von der Erzählung an Eureka mit Märchen.
So ein bisschen, ja, kann man sogar fast sagen.
Ist es so ein Dorf, was geheim gehalten wird
aktiv? Nee, das Dorf ist einfach da.
Also Leute, die jetzt angenommen von außen reinkommen, merken nicht, dass es irgendwie abnormal ist.
Nein.
Also es ist, okay.
Das ist halt...
Aber ich habe gerade auch überlegt, ob es so ein bisschen ist wie The Village.
Okay.
Aber...
Nee. Okay. Das ist halt, das mag ich halt auch. Hauptschauspielerinnen, es sind zwei Personen. Also es ist einmal Jennifer Goodwin, und wirklich Jennifer, nicht Jennifer. Die andere ist nämlich Jennifer, und das ist Jennifer Morrison. Die ist auch bekannt aus Dr. House. Die spielt nämlich eine der Ärzte oder Ärztinnen in Dr. House, wenn ihr die Serie gesehen habt.
Arztösen,
ja. Und einen sehr, sehr guten, hier steht es Gott sei Dank als Mr. Gold dabei, weil sonst wäre das jetzt nämlich die zweite Person, die es weiß. Robert Carlyle. Wenn du den siehst, dann kennst du ihn. Ich mach's hier mal ganz kurz für dich auf, das Bild. Können wir mal schauen, wo der noch mitgespielt hat.
Der hat in, 28 Weeks Later.
Ja, oder super. In James Bond 007, Die Welt ist nicht genug, ja. Robert Carlyle, der spielt wunderbar. Und ich hab's erst auf Deutsch geschaut. Und
der ist super. Der ist leider, ich finde, der wird ein bisschen zu wenig gecastet.
Der hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag, sehe ich gerade. Ja. Ein sehr super Schauspieler. Sehr super, ist auch schön. Und, was ich sagen wollte, ich habe es erst auf Deutsch geschaut und oh mein Gott, nach der ersten Folge war ich schon so unglaublich angenervt, weil die Protagonistin so eine nervige Stimme hat.
Muss ich auch gleich noch was erzählen?
Ja, sie hat eine unglaublich nervige Stimme und dann habe ich auf Englisch geswitcht. Und allein für Robert Carlyle, oh mein Gott, schaut's bitte auf Englisch, es ist 100-mal besser als auf Deutsch.
Ja. Also was mir letztens aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt habe, ich habe es schon wieder vergessen wahrscheinlich. Ich habe letztens wieder versucht, Vikings zu gucken. und ich liebe Vikings, das wisst ihr, wenn ihr mich kennt. Und Vikings ist so mit die geilste Serie, die ich kenne. Was mich nur gestört hat, ist der Synchronsprecher von...
Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, ja.
Ja, ey, das mal von meinen Sachen.
Ja, ja, deswegen. Deswegen, ich such's gerade raus.
Genau, der Synchronsprecher von Ragnar Lothbrok pisst mich unfassbar an. Der... Oh, ich kotze wirklich jedes Mal. So, und jetzt habe ich es versucht, auf Englisch zu gucken, weil ich gedacht habe, okay, weil Travis Fimmel, also der Schauspieler, der hat nicht so eine behinderte Stimme. Aber der Typ, der den Sohn spielt, hat eine noch schlimmere Stimme als Ragnar Lothbrok. Ja, das gibt's manchmal. Das ist so schlimm, weißt du, der ist Schotte und es ist so... Entschuldigung, wenn es laut war oder eklig war, es war einfach, es ist wirklich die Hölle. Ich habe so aus dem Mund geschissen, als ich es gehört habe, habe gedacht, ich kann es nie wieder gucken. Ich werde es mir nochmal antun auf Deutsch, aber oh, das war schon echt Cancer.
Jetzt kommen wir mal zu deinen Sachen.
Ja, endlich. So.
Ja. Was ich gesehen du hast habe, ja also ein, zwei Sachen.
Ja, ja, nee, ich muss jetzt auch noch ein paar dazufügen, weil...
ja, ich mache das, während du hier schon mal erzählen darfst.
Okay. Erster Film, den ich gesehen habe, ist Sherlock Holmes, Spiel im Schatten oder Game of Shadows. Das ist ein Sherlock Holmes Film.
Ja,
schön. Mit Robert Downey Jr. und Jude Law. Gerade zu der Zeit, als Jude Law in den Medien war, weil er anscheinend eine Reporterin angegriffen hatte, was eigentlich ganz lustig war, weil sie hatte ihn irgendwie über 3 Tage oder so verfolgt und hat ihn dann immer so Nahaufnahmen mit Blitz gemacht und er hat irgendwann die Kamera aus der Hand geschlagen und ihr eine Schelle gegeben. Dann hat sie ihm eine... hat sie ihn angezeigt wegen körperlicher Verletzung und dann hat sie aber selbst eine Anzeige bekommen wegen Verleumdung und hat selbst verloren, hat irgendwie, muss jetzt $210.000 an ihn zahlen oder so, irgendwie um den Dreh. Und fand ich sehr lustig, weil irgendwie, so, sie hat sowieso schon wenig Geld und er zerstört sie einfach noch im echten Leben. Fand ich lustig. In diesem Film geht es darum, dass Sherlock Holmes einem neuen Gegner entgegnertritt, der einen sehr interessanten Namen hat, und zwar Dr. Moriarty. Und Dr. Moriarty wird von, ich habe schon wieder den Namen vergessen,
genau, Jared Harris.
Genau, von Jared Harris gespielt, der in Fringe auch einen der Superbösewichte, die aber eigentlich nicht böse sind, aber trotzdem irgendwie böse sind, spielt.
Ich habe sie letztens noch gesehen. Ich habe sie auch noch irgendwo gesehen.
Poltergeist war, ach so, im neuen.
Ach, ich kenne ihn aus Mad Men. Ah, okay.
Mad Men, okay, habe ich nicht gesehen. Egal, jedenfalls, der Typ ist. Der Typ kann so unfassbar gut Bösewichter spielen. Das ist super. Es ist wirklich herrlich, ihn zuzusehen. Vor allem, sein Gesicht ist so. Erinnert mich so ein bisschen an Hannibal Lecter, also aus der neuen Serie Hannibal.
Mhm. Ganz kurz dazu, hast du denn, was ich mal wissen möchte, einfach so. Die Serie Sherlock gesehen von BBC mit, mit Benedict Cumberbatch. Okay.
Sind Sie Franzose? Nee, sind Sie Franzose? Nein, ich bin Rochnesisch. Nee, habe ich nicht.
Okay.
Übrigens, Zitat aus Staffel 28 von Simpsons. Die 29 von Simpsons. Nee, 28 von Simpsons. Die vor der jetzigen gerade läuft. Die übrigens super gut ist.
Okay.
Ist ja so, die ganz alten von Simpsons sind richtig geil, die mittlerweile auch wieder flach sind, weil die Witz einfach mittlerweile, weil der Humor sich der Gesellschaft geändert hat. Dann irgendwann wurden sie einfach scheiße und nicht mehr lustig, weil er gerade währenddessen Futurama gemacht hat. Und nachdem Futurama fertig war, also Matt Groening, danach, als Futurama fertig war, ich glaube 2012 oder 2011, hat er sich wieder auf Simpsons konzentriert und da sind die Staffeln oder die Folgen sind wesentlich besser geworden und irgendwann sind die so böse geworden und so sexuell, das ist unglaublich. Also Marge macht so viele perverse Witze in Staffel 28, das ist irre. Staffel 30 ist jetzt auch die letzte Staffel, die rauskommt. Ja. Danach ist Simpsons für immer fertig.
Auch krass. So,
ja, so wie J.K. Rowling gesagt hat, nach dem 7. Harry Potter Teil kommt nichts mehr, jetzt kommt Harry Potter 8. Okay.
Ja, aber das ist ja auch so ein Semi... Also das ist ja kein richtiger Harry Potter mehr, also...
Ja, er ist halt nicht mehr nach einem Buch, sondern er ist halt jetzt komplett neu. Aber ich glaube, sie macht beim Drehbuch mit.
Ja, sie macht das Drehbuch
auch. Aber nicht komplett, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch ein paar Drehbuchschreiber von Hollywood, die da auch noch ihre Finger im Spiel mit haben. Ich bin mir aber nicht sicher. Egal, jedenfalls Sherlock Holmes Spiel im Schatten, zurück zum Thema. Der Film ist sehr Sherlock Holmes. Also Robert Downey Jr. hat ja immer nur Rollen, die irgendwie sozusagen seinen Charakter in echt auch widerspiegeln. Iron Man, Sherlock Holmes, der Typ aus Stichtag, die sind alle gleich vom Charakter her. Sie sind eigentlich Arschlöcher, aber irgendwie sympathisch, weil sie halt irgendwie, weil sie halt so ein paar Charakterzüge haben, die halt nicht jeder hat und irgendwie, sie sind halt irgendwie in einer gewissen Weise besonders, aber trotzdem irgendwelche Arschlöcher. Und in Sherlock Holmes ist das nicht anders. Und Moriarty ist halt ein unfassbar genialer Bösewicht, aber Sherlock Holmes ist natürlich genialer und er hat ein neues Anästhetikum erfunden und es gibt jetzt die, das Flakgeschütz Wilhelm, was mit riesigen Patronen den ganzen Wald zerbombt. Ist ein ganz cooler Film, kann man sich mal angucken. Ist ein Action-Abenteuer und auch ziemlich brutal an manchen Stellen, was man gar nicht so erwarten kann, weil er ab 12 ist. Zum Beispiel wird er an einem Fleischerhaken aufgehängt. Und zwar wird der Haken durch seine Rückenhaut gebohrt, was übrigens eine Kunstform ist, oder was als Kunstform anerkannt wird. Und zwar ist es so, dass es als Kunst und Selbstverwirklichung, ähnlich wie Piercings und Tattoos, angesehen wird, dass Leute sich diese Haken in die Rückenhaut stechen und sich daran im Raum aufhängen bei Partys. Es klingt eklig, aber du hast dort praktisch keine Nerven, du merkst es nicht. Also sie spüren es fast nicht, es piekst vielleicht ein bisschen und Rückenhaut ist auch unfassbar stabil, das heißt, da passiert auch nicht viel, aber es ist schon komisch, wenn man sich es vorstellt.
Ja, ich muss aber sagen, die Serie ist erstmal so insgesamt besser.
Es ist vom Stil anders, es ist ganz anders.
Ganz
es
anders,
aber... Es ist ein britischer Humor, Sherlock Holmes als Film ist ein englischer, amerikanischer Humor und zwar durch und durch ein kompletter Hollywood-Movie.
Ja, ja, und deswegen, allein deswegen gefällt mir schon die Serie besser.
Ja, gut.
Dann aber das ist schauspielerisch ja. Finde ich auch die Schauspieler besser, auch wenn natürlich beide Schauspieler-Duos sind auf sehr hohem Niveau.
Ist aber auch wieder dem Stil zuzuschreiben, weil du brauchst als Sherlock Holmes keine schauspielerische Tiefe. Und auch du brauchst als Watson dort auch keine schauspielerische Tiefe. Das ist, das
schau
ist
mal nicht, die Serie.
Ja,
Das ist eine Sache, die mir
ich will, ich will ja Sherlock gar nicht runterschreiben, aber ich will nur rechtfertigen, warum Sherlock Holmes schauspielerisch nicht absolut Premium ist. Sondern nur mittelmäßig, aber es reicht vollkommen, weil die Story gibt auch nicht viel mehr her. Aber der Witz ist so ein bisschen auch wie der Ocean's 11 und es passt auch irgendwie. Es ist
in deswegen Ordnung, zum Beispiel, das finde ich halt bei der Serie sehr viel besser, weil da einfach eine gewisse Tiefe da ist, die du halt bei den Filmen nicht hast. Der Bösewicht.
Ja, aber Sherlock Holmes ist Abendunterhaltung. Das ist nicht so, was du dir bewusst anguckst, sondern nur so. Das ist so.
Das ist bei der Serie eben schon.
Ja, beim Film aber nicht.
Ja,
Das ist dann so ein spaßiger Dünnschiss, den du dir abends mal reinziehst, wo du dann über die Witze lachst und so, haha, hat er nicht gesagt, hat er doch gesagt, der ist ja verrückt. Und Sherlock Holmes ist sowas wie, weiß ich nicht, Breaking Bad oder Hannibal, wo du aktiv zugucken musst, um es wirklich schätzen zu lernen. Und das finde ich, ist manchmal, oder ist zu 90% auch besser als so ein Hollywood.
Ja, manchmal möchte man sowas anderes.
Aber Sherlock Holmes ist manchmal einfach es ist ein Abschaltfilm. Du musst gar nicht zugucken. Du kannst auch irgendwann einschalten und so, er hat sie gerade aus dem Zug geworfen und sie ist 20 Meter in einen Fluss gefallen. Das ist vollkommen realistisch, dass sie das überlebt.
Naja.
Klar.
Machen wir mal weiter mit deinem nächsten Film.
Ja.
Das übrigens, das möchte ich mal anführen, das ist dumm. Nicht der Film ist dumm, aber
doch.
Die Übersetzung, ja. Also es gibt ja Filme, die ins Deutsche übersetzt werden, ja. Aber dann gibt es auch noch Filme wie Thor 2.
Wo fällt mir gerade jetzt erst auf, Leute.
Der heißt, im Englischen heißt der Film Thor The Dark World.
Also die dunkle Welt?
Ja. Im Deutschen, Achtung, nicht die dunkle Welt, sondern Thor The Dark Kingdom.
Es ist trotzdem ein englischer Titel.
Ja.
Okay, das ist wirklich, das ist besonders dumm. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja.
Aber der Film ist genauso scheiße wie sein Titel. Also der Film ist wirklich unter aller Sau. Ich fand den ersten schon nicht gut.
Ja, es war kein...
Also es war so, ich fand irgendwie die Darstellung von Asgard ganz nett und irgendwie das Thema an sich, aber Thor 2 ist so dermaßen scheiße. Also das ist wirklich so ein Film, wo du denkst so, wieso habe ich jetzt gerade anderthalb Stunden damit zugebracht, diesen Rotz zu gucken, zwei Stunden damit zugebracht, diesen Rotz zu gucken. Es hat mir nichts gebracht, es ist einfach nur...
Ja, muss man nicht machen, finde ich.
Also es geht darum jedenfalls, es gibt halt diese neuen Königreiche, diese neuen
Welten. Das ist nämlich die Story von Thor.
Das Setting von Thor.
Okay.
Allgemein Setting von Thor. Es gibt neuen Welten Und in diesen neuen Welten, eine dieser neuen Welten ist halt Asgard, dann gibt es halt noch irgendwie eine mit Dunkelelfen. Ja, Dunkelelfen. Dann gibt es Mittelerde, also die Erdenwelt, dann gibt es den Typen von Guardians of the Galaxy, der auch ein. Es gibt jedenfalls, es gibt halt so Energiesteine, die haben halt, die können halt irgendwas und bla. Und auf jeden Fall, die Dunkelelfen haben diesmal ein Problem mit Asgard.
Ich fand der zweite Teil hat sehr gut gepasst und bla.
Ja, es ist vollkommen konstruierter Müll und der Film ist wirklich scheiße. Also er sieht auch noch nicht mal besonders gut aus. Und es gab irgendwann so diese, ich weiß es nicht, ich habe immer, früher, wenn ich Filme geguckt habe, die schlecht waren, hatte ich davon immer so die Erinnerung, dass das, was gezeigt wird, irgendwie wie so aus so einem schlechten Videospiel ist, so aus 2000 rum, wo alles ganz glatt ist, mit schlechten 16-Bit-Texturen drauf und es ist einfach, es ist nicht liebevoll, also mag vielleicht liebevoll gemacht sein, aber es ist einfach nur, du merkst, da ist eine Wand, weil sie es nicht besser konnten. Und bei dem Film ist es auch so, der ist 99% Greenscreen und du merkst sofort, sie konnten nicht besser das darstellen, deswegen haben sie London genommen und dort ein riesiges Raumschiff reingestopft, was irgendwie an... Es ist total scheiße einfach nur. Also den Film müsst ihr euch echt nicht angucken, der ist wirklich nicht gut.
Was ihr euch aber angucken solltet, wenn ihr es noch dazu kommt, wenn der noch bei euch
im Kino ist... Ich werde dazu kommen, deswegen gehe ich mal wieder urinieren.
Willst du dir noch schauen?
Ja.
Okay, ja, dann spoiler ich jetzt. Ja, kann ja, ich schon mal sagen. Ist auf jeden Fall der Film. Okay. Also, es geht um Sicario. Der ist am 1. Oktober 2015 hier in die deutschen Kinos gekommen. Und worum geht es? Es geht darum, dass wir eben ein Setting haben von einer FBI-Agentin. Und die stürmen ein Haus, in dem es angeblich dem Drogenbarone sozusagen sein sollen, aber halt nicht so schön wie Pablo Escobar wohnen, sondern halt so ein kleines Kackhaus, ja. Und dann gehen in dieses Haus und sie finden auch diese Leute und die sollen angeblich Geisel haben. Die Geiseln finden sie aber nicht und einer dieser Leute schießt in die Wand und was man hinter der Wand sieht, sind Leichen. Das sieht man auch schon im Trailer, das ist bisher noch kein Spoiler, ja. Und das Ganze wird dann eben doch etwas größer. Dann wird sie zu einer Spezialeinheit berufen. Und ab dann fängt sozusagen die Story an. Ehrlich gesagt, spoilere ich jetzt auch ohne Tim nicht, weil es liegt einfach daran, der Film birgt viele auch Überraschungsmomente, die ganz gut sind. Es ist jetzt kein Film, der einfach so Twist nach Twist nach Twist hat, sondern das ist ein Thriller. Und das ist mal wieder, endlich mal wieder, ich finde seit Gone Girl wieder, dazwischen gab es leider keine guten, ein richtig guter Thriller. Die schaffen es. Es gibt eine Szene, wo sie einfach nach Mexiko reinfahren. Diese Szene geht so zwischen 20 und 30 Minuten, weil da passiert auch noch einiges. Und das ist eine der besten Filmszenen, was die Spannung angeht, die ich seit langem gesehen habe. Ich habe jetzt noch gar nicht gesagt, wer die Schauspieler sind, aber wir haben Emily Blunt als FBI-Agentin, wir haben Josh Brolin und wir haben Benicio Del Toro, die alle drei sehr, 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 sehr super spielen. Also schauspielerisch klasse. Und jedenfalls fahren die dann nach Mexiko rein und dann haben wir eine sehr treibende, sehr, 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 sehr gute Hintergrundmusik und eine Spannung. Also selten saß ich mit so einem Herzschlag im Kino einfach die ganze Zeit, eine halbe Stunde lang. Und auch als der Film vorbei war, wir haben jetzt gerade hier 2 Stunden lang einen Film geschaut, hat sich nicht so angefühlt. Und das ist ein tolles Gefühl. Und wenn das ein Film vermittelt, hat er schon einiges erreicht. Was mich ein bisschen stört, die Charaktere an sich, da ist nicht so die Background-Story. Da wird ein bisschen wenig erzählt, was die Motivationen der einzelnen Charaktere sind. Aber sonst allein einfach vom Spannungsbogen, das, was der Film schafft, hier aufzubauen, ist es unglaublich gut. Das ist für mich der beste Thriller seit Gone Girl und ich war sehr, sehr großer Fan von Gone Girl. Das ist mal wirklich einfach wieder ein guter Thriller, wo sich die 2 Stunden auch wie in einem Rutsch wegschauen. Absolute Schauempfehlung von mir. Wenn es geht, schaut euch den im Kino an, allein wegen dem Sound, weil der ist von den Soundeffekten und von dem Soundtrack her wunderbar. Der Film ist ab 16, geht 2 Stunden, hat ein 8er IMDb-Rating, 81er Metascore, unterschreibe ich so, ist ein sehr guter Film. Also vielleicht einer meiner Favoriten bisher 2015 auf jeden Fall. So, dann bist du wieder dran, Tim, und du hast Hannibal Staffel 1 angefangen. Mhm. Ich bin ja sehr großer Hannibal-Fan, wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
Also Hannibal ist mit eine der Serien, die so dermaßen von Kontrasten geprägt sind, dass ich einfach nur mich daran erfreuen kann. Das ist einfach schön. Denn bei Hannibal wechselt es von absolutem Ekel zu Hunger. Das ist wirklich so. Also es gibt dann so Szenen, wo du weißt, okay, der, um den es geht, hat jemanden umgebracht. Und zwar auf wirklich grausame Weise und bereitet den gerade zu, aber du weißt, er bereitet gerade eine Menschenlunge zu, aber es sieht so professionell und lecker aus. Ja. Und dann brät er das an
das finde ich
und trinkt einen guten Wein dazu und denkst dir so, ah,
das wie geil wäre es, wenn er Koch wäre. Also erstmal, es geht halt um Hannibal Lecter und einen FBI-Agenten.
Genau, es ist eine, es ist im
Prinzip... Hannibal Lecter ist ja eine bekannte Figur.
Es ist im Prinzip eine Prequel-Serie zu Das Schweigende Lämmer.
Ja, sozusagen.
Ja, im Endeffekt schon. Es geht darum, Hannibal Lecter. Ich weiß gar nicht, er heißt, glaube ich, gar nicht Hannibal Lecter.
Doch, in der Serie heißt er auch Dr. Hannibal Lecter, ja.
Aber er hat noch einen dritten Namen, der bei ihm genannt wird. Egal, jedenfalls ja. Hannibal Lecter, der ist Arzt, beziehungsweise Psychologe, er war mal Chirurg. Und ein zweiter Protagonist, der ziemlich gleichwertig auch in der Serie erscheint. Genau.
Will Graham,
genau. Der ist... Ich weiß nicht genau, was er von Beruf ist, aber auf jeden Fall...
Eigentlich ist er so eine Art FBI-Profiler.
Genau, und er arbeitet fürs FBI und... FBI-Profiler arbeitet. Ja. Er arbeitet fürs FBI und hat halt die Fähigkeit sozusagen in die Gedankengänge von Massenmördern oder von Psychopathen sich einzudenken und sozusagen dadurch die Verbrechen zu lösen, indem er sozusagen in seinem Gehirn rekonstruiert, was sie gemacht haben und sozusagen auch ihre Absichten damit abdeckt. Und dadurch, dass er aber halt trotzdem instabil und ein Psychopath ist auch irgendwie, wird der Psychologe Hannibal Lecter da hinzugezogen, der lustigerweise die ganze Zeit im Hintergrund eigentlich die Strippen zieht und auch andauernd Leute umbringt, aber keiner merkt's. Und alle befreunden sich mit ihm und er lädt zum Beispiel den Polizeichef zum Essen ein und füttert ihn im Endeffekt mit den Opfern, die der andere...
Das sind die besten Szenen überhaupt.
Das ist so, vor allem du kriegst so Hunger.
Das wollte ich vorher noch sagen. So, Hannibal schafft es, eine Ästhetik in Sachen reinzubringen, die...
Seitdem höre ich wieder Klassik, lustigerweise.
Die nicht ästhetisch sind. Klassik ist ästhetisch. Es ging mir jetzt um so Sachen wie einfach die Morde an sich.
Mhm.
Die Serie Hannibal schafft es. Ja. Einfach so einen Mord als etwas, als ein Kunstwerk darzustellen. Und du denkst dir auch manchmal, wow, das ist beeindruckend. Obwohl es ein Mord ist, was dann doch ganz schön krude ist. Aber das ist einfach eine Kunst und das macht die Serie sehr, sehr gut.
Was ich auch sehr lustig fand, war, es gibt so eine Szene, da kommt der Polizeichef, dessen Namen ich vergessen habe, zu
Hannibal Lecter. Der wird von Lawrence Fishburne.
Ja.
Auch sehr gute Besetzung. Auch der Hannibal an sich wird von Mads Mikkelsen gespielt. Auch sehr gute Besetzung.
Hat in Adams Äpfel mitgespielt.
Unter anderem. Mads Mikkelsen hatte schon ein paar gute Rollen.
Ist auch den hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Der ist echt super.
Ja.
Der spielt auch echt beeindruckende Rollen immer. Und der kann es richtig gut. Also der ist wirklich auch beängstigend.
Ja, das stimmt.
Egal, jedenfalls, der Polizeichef ist bei ihm und er fragt ihn so, ja, was ist denn das? Und er so, es schmeckt nach Hase, was ist das denn? So, das ist ein Schweinefilet.
Mhm.
Und du hast halt vorher gesehen, wie er halt so eine Lunge und so eine Leber ausgedrückt hat und du weißt genau, es war vom letzten Opfer.
Ja.
Also dort ist wirklich kein Spekulationsspielraum. Es ist 100% das letzte Opfer.
Ja.
Ist echt die Serie jetzt komplett zu Ende?
Die Serie ist leider nach 3 Staffeln zu Ende, weil es abgesetzt wurde.
Was?
Das ist so ein Phänomen wie bei Breaking Bad. Breaking Bad hat ja auch Glück, dass es bis zum Ende gemacht werden durfte, weil die ja schlechte Einschaltquoten hatten und dann auf den ganzen Streaming-Plattformen halt übelst abgegangen sind.
Ja.
Genau das gleiche auch bei Hannibal. Jetzt haben sie es leider beendet, aber das Positive, die letzte Folge, sie haben ein Ende gefunden, weil sie es rechtzeitig wussten und das Ende ist die bestbewerteste Episode bei IMDb.
Ja, sicher.
9,8. Nicht die Beschreibung durchlesen, sonst spoilerst du dich selbst. Aber...
Shit.
Ja.
Ja, okay, habe ich noch nicht gelesen, gut. Aber ich muss sagen, die schauspielerische Leistung ist super. Und seitdem, es ist echt lustig, seitdem achte ich mehr darauf, wie ich sitze. Es klingt total random. Wenn du Hannibal Lecter siehst, er sitzt aufrecht, er hat irgendwie sozusagen diese Pose von Stärke, er hört Klassik, er ist so ein Typ, den du eigentlich als Lappen definieren würdest, weil er irgendwie, weiß ich nicht, also er sieht halt aus wie so jemanden, der so arg auf Kultur bedacht ist, aber andererseits ist er auch irgendwie so ein cool, also nicht cool, ich wollte gerade sagen kulturnaher Mensch, er ist jemand, der sozusagen sich sehr in alle reinfühlen kann und er ist unfassbar imposant. Nicht durch, also auch durch seine Erscheinung, weil er immer gepflegt, sehr gepflegt aussieht, sich auch sehr gepflegt bewegt oder sagen wir mal gewählt bewegt.
Sieht alles sehr elegant
auch. Genau. Aus. Und es ist alles sehr bestimmt. Also es ist zum Beispiel nicht so, dass er irgendwie was anguckt, dann zurückzückt und überlegt, sondern er weiß genau, er muss da jetzt hingreifen, er macht das. Er stoppt nicht in dem, was er macht. Und ich finde es total angenehm und auch beeindruckend zu sehen. Klar, es ist eine gespielte Figur, aber es gibt so Leute, die das können. Und er hört dabei immer Klassik und seitdem höre ich auf Spotify Klassik. Übrigens, Spotify hat richtig geile Klassik-Playlist. Ich höre das voll gerne. Es ist super entspannt und auch irgendwie macht Spaß. Egal, jedenfalls, Hannibal ist eine super Serie. Schaut es euch an.
Ja, auch von mir kann ich. Ich schaue jetzt mal
Staffel 3. Ich habe so Hunger davon, das ist unglaublich.
Das ist aber wirklich ein bisschen krude. Naja, dann
ja.
Mache ich mal weiter mit meinem nächsten Film, den du übrigens auch gesehen hast. Den habe ich geschaut wegen dir.
Echt? Ja. Das ist lieb.
The Big Lebowski.
Fandest du ihn so geil, wie ich ihn beschrieben habe? Natürlich nicht.
Nein, nicht ganz so geil. Einfach weil meine Erwartungen ein bisschen zu hoch
waren. Ah ja, okay, das kann wahrscheinlich sein.
Ich fand ihn auf jeden Fall gut. Das ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich verstehe den Kultfaktor. Ich finde den muss man nicht gesehen haben, aber als Filmfan ja.
Hast du die Szene erkannt, von der ich gesagt habe, dass eine Familie dahin kam, die mit dem Bowlerin?
Das Schöne ist, ich habe wirklich so die ganzen Sachen, die du mir gesagt hast, hatte ich im Kopf, während ich den geschaut habe. Zum Beispiel, dass es geht zwar um Bowling, aber man sieht ihn nie bowlen.
Ja,
richtig. Das war bei mir die ganze Zeit so richtig präsent im Kopf.
Also sieht man den Bowling? Ah, nee, okay, gut.
Ja. So die ganze Zeit. Ich habe wirklich drauf geachtet und so. Aber es ist ein schöner Film. Also, die Story an sich, ich weiß nicht, soll ich dir jetzt nochmal erklären?
Oder? Nee, das haben wir schon gemacht.
Aber nicht. Jeff Bridges spielt es natürlich super. John Goodman, das Ding ist natürlich auch ein Klassiker, was auch Memes und sowas angeht. Also,
ja, genau.
Hier mit John Goodman, wie er die Waffe hält.
You run around here. Ja, genau. Oder you enter the world of pain.
Und so weiter, ja. Also das Ding ist einfach super. Und da haben die Coen Brüder. Ja, haben natürlich auch da einfach ein Klassiker geschaffen, der auch völlig verdient in jeder Klassikerliste ist. Und den als Filmfan sollte man den gesehen haben. Das ist einfach so. Als Nicht-Filmfan ist es ein unterhaltsamer Film, der vielleicht teilweise dann doch etwas Meta ist.
Ja, er ist sehr anstrengend, wenn du nicht weißt genau, worum es geht.
Ja, also wenn ich
und glaube, wenn... Er verliert, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen den Bezug zur eigentlichen Story, weil es sind schon viele Random-Szenen drin, die lustig sind, weil sie für sich lustig sind.
Ja, und aber auch die nicht bisschen, so zu ganzen beitragen. Genau, das ist mir auch aufgefallen, dass er so teilweise... Da fehlen noch ein paar Sachen zur Perfektion oder dafür, dass er ein sehr guter Film ist. So ist es für mich einfach ein guter Film.
Ja.
Ja, aber mit Kultcharakter auf jeden Fall.
Ja, vor allem, es gibt so, also ich finde, einen ganz großen Teil des Charakters dieses Films macht aus, dass er zum Teil so dermaßen random ist. So diese eine Sexsüchtige, die aber sich nicht selbst als Sexsüchtige, sondern als Künstlerin bezeichnet, die dann zum Beispiel so einen Eimer voller Farbe nimmt, komplett nackt in so ein Lederkostüm steigt und dann so an der Decke langgezogen wird, um diesen Eimer
Farbe. Die Szene habe ich auch so gesehen und so, hä?
So, hä? So, what the hell? Aber es ist einfach super. Also es macht auch Spaß zu gucken.
Ja, dann darfst du deine nächste Serie reden und ich hol dir mal was Neues zu trinken.
Oh ja, danke, Mr. Barkeeper.
Ich hatte überlegt, ob ich da einen Übergang schaffe von Klassik und Entspannung zu der Serie.
Es ging jetzt nicht durch Big Lebowski.
Durch Big Lebowski, aber ich mach's jetzt einfach trotzdem. Du hörst Klassik, du entspannst dich dabei gerne. In letzter Zeit entspannst dich auch gerne bei Serien, oder?
Ja.
Mit?
Also mit Bee und Puppycat.
Ja, das dann reden wir mal drüber. Ich hole
das
zu
trinken. Das klingt jetzt wie eine Serie, die du sozusagen, weiß nicht, um 12 Uhr auf Comedy Central oder auf also 12 Uhr mittags, um 12 Uhr mittags auf Disney Channel oder so siehst, aber es ist eine Kickstarter-Serie, was bedeutet, dass sie nicht im regulären Fernsehen kommt, zumindest bis jetzt noch nicht, so ähnlich wie Gravity Falls, die jetzt mittlerweile, ja Gott sei Dank, ins Fernsehen gekommen ist. Bei Bee und Puppycat geht es darum, es gibt halt Bee, das ist eine Frau, die keinen Job hat. Das klingt ziemlich negativ, aber es ist alles so in so einer Art Anime-Stil, der aber unfassbar niedlich ist. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie süß das ist. Das Problem ist, ich werde es nicht schaffen, diese Niedlichkeit dieser Serie irgendwie in Worte zu fassen zu können. Deswegen wird es wahrscheinlich negativer klingen, als es ist. Es ist wunderbar. Also du kriegst auch Hunger davon. Es ist so perfekt entspannt. Also es geht erstmal darum, Bee und Puppycat leben in einem Haus alleine und leben auf einer Insel, die halt ziemlich isoliert ist. Und klar gibt es auf der Insel noch andere Menschen, aber es ist jetzt nicht, es ist nicht Tokio oder sowas. Also keine besonders, weiß nicht, sagen wir mal, kulturell verdichtete Stadt. Und B hat halt keinen Job und ist immer knapp bei Kasse. Und Puppycat ist die süßeste Katze, die ihr je gesehen haben werdet. Und mit der süßesten Stimme der Welt. Es ist wirklich total süß. Also du verstehst nicht, was sie sagt, weil sie Japanisch spricht und die ganze Zeit wie durch so eine Pfeife redet. Das klingt komisch, aber es ist so, sie redet ungefähr so. Es ist, ach, ich hab's verkackt, egal. Ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr es seht. Und in der ersten Folge, also ich rede jetzt mal erstmal von der ersten Folge, weil die diesen Charakter der Serie ziemlich gut einfasst, beziehungsweise die ersten beiden Folgen, weil sie zusammenhängen. Dieser Charakter der Serie macht vor allem aus, dass sie unfassbar entspannend ist, nicht weil sie irgendwie langweilig ist oder weil wenig passiert ist. Sie ist vollgestopft mit irgendwelchen, mit niedlichen, weiß nicht, Anime- oder Manga-Referenzen. Es wird immer sehr langsam geredet, wobei es nicht so ist, dass du denkst, so, oh, komm, red mal schneller oder komm mal zum Punkt, sondern es ist so wie ein echtes Gespräch ablaufen würde, nur dass die Menschen, die dann reden, nicht wie Double Time Rapper sich ausdrücken oder wie ich, wenn ich mich jetzt irgendwie schnell artikuliere, sondern sie reden sehr entspannt, sie machen genug Pausen, du bekommst alles mit, was du mitbekommen musst. Es ist absolut minimalistische Sprache, ohne dass irgendwas fehlt. Und die Stimmen sind unfassbar ruhig. Es strahlt eine totale Ruhe aus. Also ich versuche es auch gerade irgendwie sehr ruhig zu reden. Sie sind sehr bestimmt. Und im Hintergrund läuft immer so eine... Es klingt so ein bisschen wie so eine Manga-Aufzugmusik. Wie so eine Lounge-Musik. Aber halt so ganz dezent im Hintergrund. Und du bekommst es gar nicht so arg mit. Weil du achtest mehr sozusagen auf das Visuelle, was wirklich wunderschön ist. Es sieht super süß aus. Und was diese Serie aber ausmacht, ist, dass hinter dieser niedlichen Fassade ist ein... Also gibt es Stellen, die so unglaublich böse sind. Das ist wunderbar. Also ich muss die erste Folge zweimal gucken, um darauf zu achten, weil ich so fasziniert war vom Zeichenstil. Und es war wirklich einfach wunderschön. Es hat so ein bisschen an eine farbige Version von vom Scott Pilgrim Manga erinnert. Also Achtung, Spoiler jetzt. Ich werde ganz kurz erzählen, was in der ersten Folge passiert. Was nicht ein wirklicher Spoiler ist, weil es von der Gesamtstory nicht viel erzählt. Aber B hat zu wenig Geld, um eine Zutat zu kaufen, die für ein Gericht fehlt, die sie, was sie gerne kochen würde mit einem Freund zusammen. Und Puppycat hat sozusagen so eine Art Katzenbrief, der sozusagen so eine Verbindung zu einer virtuellen Welt schafft, wobei Bee dort halt so Minijobs annehmen kann, um sozusagen kurzfristig Geld zu verdienen. Und mit kurzfristig Geld verdienen meine ich jetzt nicht sich prostituieren, sondern halt wirklich wie so eine Tagesquest bei irgendeinem MMO. Und die erste Quest, die sie annehmen, ist, sie sind auf einem Jelly-Planeten. Das ist so ein sehr, sehr, sehr großer Wackelpudding-Würfel. Und auf einer Seite ist so eine riesige Kirsche mit Sahne. Auf der anderen Seite gibt es eine Farm mit ganz vielen Tieren. Und er hat das Problem, dass er sie nicht füttern kann. Weswegen der Job von den Leuten ist, die diesen Job annehmen, die Kirsche auf die andere Seite zu tragen, um sozusagen die Tiere zu füttern. Und Puppycat bleibt zurück beim Farmer, um Tiere zu streicheln, und Bee rennt los, weil Puppycat kann auch nicht so schnell laufen wie Bee, weil es zu kurze Beine hat. Und dann erzählt also der Farmer so, ja, übrigens, seine Freundin wird die Kirsche da gar nicht hintragen, weil sie ist der Dünger für die eigentlichen Pflanzen, die ich meinen Tieren dann füttere. Und es ist halt ein unfassbar böser Hintergrund unter einer total niedlichen und süßen Fassade, was halt so perfekt verpackt ist, dass du es erst beim zweiten Mal merkst oder wenn du wirklich darauf achtest, was ich halt wunderschön finde irgendwie. Und es ist auch total entspannt zu gucken. Also schaut es euch an, es ist toll. Ihr könnt es auch gerne unterstützen, indem ihr, wenn ihr bei YouTube den ihren Kanal abonniert, gibt es unten so einen Link zu ihrer Website. Einfach nur durch das durch das Abonnement der Website spendet ihr denen Geld, ohne selbst Geld auszugeben. Was ziemlich cool ist, weil die Serie echt schön ist. Also schaut es euch an. Gibt es bei YouTube alle Folgen.
Ja.
Cartoon Hangover nennt sich das. Ist sehr schön.
Ja, ich bin übrigens auch wieder da. Die nächsten beiden Serien bei dir, Californication und Narcos, haben wir ja schon besprochen.
Yep.
Machen wir also bei mir weiter. Jetzt mal mit zwei aktuellen Kinofilmen. Black Mass und Er ist wieder da.
Ja, Black Mass müsste ich jetzt wieder rausgehen.
Nee, musst du nicht. Ich mache okay, das gut. Ganze spoilerfrei.
Das ist wunderbar, mein Freund.
Ach, das ist mal ein schönes Geräusch im Podcast.
Ja, ich habe gefurzt aus der Nase.
Black Mass ist ein Film. Es geht um Whitey Bulger. Ist ein Film. Ist auch immer eine gute Einleitung, ja. Es geht um Whitey Bulger. Das ist eine
echte... Ist der neue Blockbuster von Johnny Depp.
Ja.
Das ist der Teaser.
Genau. Und Whitey Bulger, also gespielt von Johnny Depp, ist ein Gangster in Boston, wenn ich das richtig weiß. Ich glaube, ja, Boston stimmt, glaube ich. Und er... Ja, Boston war richtig. Ha, gut. Und er kennt aber noch ein, zwei Leute in der Nachbarschaft sozusagen.
Seine Nachbarn halt.
Nicht nur die Nachbarn, auch von früher. Und der eine arbeitet beim FBI. Und das ist jetzt auch kein Spoiler, das passiert nämlich relativ früh. Der hilft ihm da so ein bisschen, dass er da in Ruhe seine Gangstergeschichten machen kann, ohne dass er dafür belangt wird. Ja.
Was kriegt er
Geiseleistung? Informationen über eine andere Gangsterfamilie, um die dann festzunehmen, was der große Coup dann ist, mit dem man sich dann feiern lassen kann, als FBI-Typ, und der andere macht halt, währenddessen wird halt immer größer und größer. So, meine Kritik, die kann ich auch anbringen, ohne dass das Ganze irgendwie schon mit Spoilern voll ist. Es ist eine Gangstergeschichte über den Aufstieg eines Gangsters, das ist auch ganz klar, wenn man den Trailer schon anschaut. Ja, das war's. Also man hat so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, wie so ein Berg, wie so den Bilderbuchberg, wo es einfach links hoch geht, dann ist die Spitze und dann geht's wieder runter. Und so kann man sich auch leider den Film vorstellen. Man muss sagen, schauspielerisch ist es eine klasse Leistung. Benedict Cumberbatch ist auch dabei als Star. Der spielt den Bruder von ihm. Man muss aber sagen, der hat wenig Screentime und die Rolle hätte auch höchstwahrscheinlich jeder andere übernehmen können. Das ist keine besondere Rolle, dass es jetzt unbedingt Benedict Cumberbatch hätte sein müssen, aber kommt natürlich immer gut, wenn man den Namen draufstehen hat. So, jetzt aber nochmal zu diesem Berg. Das Problem ist, der Film erzählt halt eine echte Story nach. Und diese echte Story ist halt einfach so. Da ist halt jetzt nicht irgendwie krasser Twist nach krassem Twist nach, keine Ahnung, heftigen Plot oder sowas. Es ist halt eine echte Story. Das ist halt ein Biography-Drama schon, ja. Und das ist halt auch mein Kritikpunkt. Da kann man jetzt dem Film selber das nicht vorwerfen. Das ist halt nun mal die Story, die er als Grundlage hat, der man das vorwerfen kann. Schauspielerisch ist es wirklich sehr groß, was Johnny Depp da abliefert. Ja, für einen Oscar weiß ich nicht, ob das reicht, weil einfach der Film an sich dafür nicht so das Material hergibt teilweise. Und ich finde, das Make-up ist ein bisschen zu viel. Also das sieht man auch auf den Bildern, so diese Halbglatze mit den Haaren so an der Seite sieht manchmal dann in den Nahaufnahmen schon etwas komisch aus.
Mhm.
Etwas sehr übertrieben. Aber sonst ist ein Film, den man sich anschauen kann, der sich leider teilweise etwas zieht über die 2 Stunden, weil man auch weiß, worauf es hinausläuft. Weil es eben auch die echte Geschichte ist. Und ja. Aber 7,3 IMDb-Rating, 68er Metascore, ich bin da mit der 7, bin ich dabei. Den kann man sich im Kino anschauen, den kann man sich aber auch getrost zu Hause anschauen. Der hat jetzt keine krassen Soundeffekte oder sowas. Ist nicht schlimm, wenn man den zu Hause schaut. Das Schauspielerische kommt da auch rüber und ja, das wäre es dann zu Black Mass.
Okay.
Ich kann keine Empfehlung aussprechen, ich kann jetzt aber auch kein klares Nein zu dem Film sagen.
Das Einzige, was meine Frage noch wäre,
ja, klar, stellen.
Wer nennt sein Kind Dakota Johnson? Das ist wie wenn du wenn du als Deutscher deinen Sohn Baden-Württemberg Müller nennst.
Naja, das Kind von Kanye West heißt doch North. Das heißt Northwest.
Ja gut, Kanye West will auch Präsident werden, also.
Naja. Kommen wir zum nächsten Film. Ein deutscher Film. Und der Film ist wirklich deutsch und durch und durch deutsch. Jetzt habe ich das schon wieder. Es war vorhin schon mal mit durch und durch deutsch. Das ist irgendwie schwierig für mich. Naja. Es geht darum, es ist eine Buchverfilmung und ich hatte das Hörbuch vorher gehört, so als Info. Das Hörbuch wurde gesprochen von Christoph Maria Herbst, der hier nur eine Nebenrolle spielt. Hitler Ja, wird gespielt von Oliver Masucci. Und ja, es geht eben um Adolf Hitler. Adolf Hitler wacht in Berlin von heute auf, also 2014. Und einfach so, mitten in Berlin. Und ist halt noch in seiner normalen Kleidung, in seiner Uniform und so weiter. Und läuft erstmal durch Berlin und findet da ein, zwei Kontakte. Und das Ding ist, dass die meisten Leute erstmal denken, dass er ein Komödiant ist, der Method Acting betreibt. Und er ist dann auch bei einem Fernsehsender, wird dort aufgenommen und hat dann seine eigene Comedy-Show. Dieser Film ist recht interessant gemacht. Man muss sagen, das Buch war die ersten zwei Drittel unglaublich lustig. Das letzte Drittel wurde dann sehr ernst und nicht mehr witzig, weil das einfach nur noch Hitler-Ideologie war. Und das ist halt nicht witzig. Und das schafft der Film besser. Er bringt dafür ein, zwei Szenen rein am Anfang, die es halt so im Buch nicht gibt, um dann das Ende besser abzurunden. Das macht er auch besser. Er hat Szenen drin, die mit versteckter Kamera gefilmt wurden. Und das schafft der Film wirklich gut. Du weißt teilweise nicht, wenn Szenen auf den Straßen sind, ist das jetzt mit Schauspielern oder ist das mit versteckter Kamera? Wenn er dann mit Leuten spricht, ja, die Ausländer hier, die sind doch alle zu viel und so weiter. Ich kann das nicht gut nachmachen, aber dann weißt du teilweise nicht, okay, ist das jetzt... Sind das Schauspieler oder sind das echte Menschen?
Mhm. Und ich mag aber diese, also ich persönlich mag diese versteckte Kamerasachen nicht. Die regt mich wirklich
auf. Nein, es ist nicht so, dass du es, also du merkst es halt auch nicht. Es ist nicht so mit Shaky Cam also, nee, und sowas.
Das hat mich wirklich
angepisst. Nee, es sieht halt doch aus, als wäre es normal gefilmt. Okay. Das ist halt das Ding.
Nee, das fand ich nämlich wirklich schlimm, zum Beispiel bei Borat.
Ja.
Das hat, also Borat kann ich gar nicht gucken. Das hat mich so angekotzt mit dieser...
Nee, so ist es hier nicht.
Dieser,
es ist
anders gemacht. Ich fuck Leute auf der Straße ab und verkaufe es als lustig, indem ich
so ein
Arschloch bin.
Aber okay. Es sind zum Beispiel... es gibt eine... Die Schlussszene ist, wie er in einem Auto, in einem Cabrio durch Berlin fährt und halt winkt. Und dann gibt es halt die... Gibt es halt, keine Ahnung, die unterschiedlichsten Reaktionen. Mhm. Ein Hitlergruß, ein Stinkefinger, ein Winken und so weiter. Und der Film... baut auch, also erstmal die erste Hälfte ist einfach lustig, das ist einfach gute Comedy, also es gibt zum Beispiel eine Szene, da schiebt er ist halt, kommt bei so einem Zeitungskiosk unter erstmal und der bringt die dann sozusagen an diesen TV-Sender und er schiebt dann so den Zeitungsständer raus und so, heute muss ich Zeitungsständer verschieben, früher habe ich noch die 12. Armee verschoben und so Zeug, das sind halt so Gags, das versteht man auch nur, wenn man so sich ein bisschen mit der Sache auskennt. Also es wird auch Goebbels und so weiter mal erwähnt. Es ist schon alles ganz witzig. Das Problem für mich ist bloß, dass er dann diesen Einschlag in die ernste Richtung, also der Film, was eine ganz gute Beschreibung ist, dir bleibt oft das Lachen im Hals stecken. Weil wenn er dann zu Leuten hingeht und darüber redet, wie schlimm das doch mit den Ausländern ist und so weiter, und dann geben ihm Leute recht und du weißt nicht, ist das gerade echt oder also mit versteckter Kamera gefilmt oder sind das Filmszenen, das passt dann doch schon ganz gut zu einer Lage und zu der aktuellen Lage. Und er hat dann auch, am Ende gibt es eine Szene, wo er dann sagt, es hätte für mich nicht besser kommen können. Ich hätte in keiner besseren Zeit aufwachen können, denn die Leute, die brauchen einfach nur so jemanden wie mich und einfach jemanden, der mal wieder was dazu sagt und einfach so ein Mensch, der für sie einsteht. Und dann werden halt auch Bilder von Pegida und so weiter gezeigt und der sagt, besser hätte es für mich nicht laufen können. Das ist dann halt so, das macht der Film ganz gut, das teilweise tut schon weh, ja. Ja, aber es tut halt weh, so, das ist, macht den Film halt unangenehm und der lässt sich halt auch mit so einem unangenehmen Gefühl aus dem Kino raus, wo ich nicht weiß, ich glaube, der hätte als einfach reine Comedy auch funktioniert. Natürlich ist es gut, dass sie das reinbringen, dieses Nachdenken, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass dann auch Leute drin sitzen, die halt einfach so denken, also einfach recht sind und den Film halt anschauen, dass sich denken, das ist ein super Film, das gefällt mir alles.
Ja, was mich dann wieder nervt, ist zum Beispiel, ich finde das Thema Hitler und Drittes Reich und ausländerfeindlich und klingt jetzt blöd, aber ich finde das Thema Frauengleichstellung wird viel zu viel in den Medien behandelt. Und das, wenn du dir das anguckst, Arte, Phoenix oder N24, du kannst sicher sein, bei jeder Minute, wo du an Hitler denkst, läuft auf einem der drei Sender eine Reportage zu dem Thema.
Ja, aber das, und also das ist, da muss ich immer sagen...
Das ist einfach überbenutzt und ich finde es auch scheiße, wenn du dann ein... Oder ich finde es nicht scheiße, also doch, ich finde es scheiße. Entschuldigung, dass ich scheiße verwende. Ich finde es unnötig oder ich finde es auch falsch, einem Thema so dermaßen Aufmerksamkeit zu geben, dass du es wieder so aufbaust. Klar, es war vor langer, nein, gar nicht mal so langer Zeit wirklich schlimm. Und ja, wir haben es nicht in unserer Kindheit mitbekommen und ich bin froh drum. Und ja, wir können uns gar nicht vorstellen, wie das damals war. Aber trotzdem ist es jetzt eine neue Zeit und ich finde, es ist auch mal an der Zeit, dass du zwar das im Gedächtnis behältst, aber dass du dann den Bürgern von deinem Land nicht einfach jede freie Minute das in dein Gehirn reintrichterst.
Nee, das will der Film aber auch gar nicht. Der Film und die auch die
ganze
Buchvorlage, es ist eher Comedy als irgendwas
Ernstes. Ja, aber ich fände es wieder scheiße, wenn es ein kompletter Comedy-Film ist, weil ein Comedy-Hitler-Film ist ungefähr das Unnötigste, was du machen kannst. Es gibt genug Nazi-Witze. Du kriegst schon dafür auf die Fresse. Und wenn du davon dann noch einen Film rausbringst, ist es voll für den Arsch. Weil du kriegst für den Film eh nur aufs Maul.
Nee, hat er ja eben gar nicht.
Nein, aber wenn es ein reiner Comedy-Film wäre.
Ja, klar, ich habe ja auch gesagt, dass ich verstehe, warum sie es so gemacht haben und dass es auch vollkommen okay ist und dass es auch wahrscheinlich die richtige Art und Weise ist, weil dann sonst die Rechten halt oder, keine Ahnung, solche Leute ins Kino gehen und sich rausgehen und denken, ja, ist ein super Film, aber halt ohne den witzigen Hintergrund. Das haben sie schon ganz gut gemacht. Also zum Beispiel, eine Sache, die jetzt mal, abgesehen von der ganzen Thematik, über die ja eigentlich, ja, jeder denken kann, was er will, auch wenn nicht alles so super ist, gab so eine Szene, der war halt dann im Fernsehen sozusagen, hat sein Comedy-Programm und dann werden Szenen von YouTubern eingeblendet, wie sie halt ihre Meinung dazu sagen. Dann sind halt so Leute wie Dagi B oder Joyce oder LeFloid, die sind halt alle in dem Film. Da denke ich mir so, muss das sein?
Bei LeFloid finde ich es okay, weil er wirklich das Thema abdeckt, aber Dagi B ist ja mal voll für einen Hodensack.
Auch LeFloid ist für einen Hodensack, ich benutze mal deine Formulierung, weil es nicht zu dem Film beiträgt. Das ist unglaublich unnötig und die müssen sich nicht in jeden Kackfilm mittlerweile reindringen. Das
aber kotzt mich an. LeFloid macht es nicht, ganz kurz.
Ich weiß, er macht seine Lön-News, aber seine Lön-News sind nowhere near irgendwas journalistisch gefestigten.
Ja, das stimmt.
Und
das sage ich auch nicht, aber ich finde, der Einzige, der es nicht verdient hat, dann in den Dreck gezogen zu werden, ist LeFloid. Also bei Daniel B. finde ich es in Ordnung, weil die ist echt eine
Geldkarte. Nein, ich möchte ihn nicht in den Dreck ziehen. Ich finde, das ist alles okay, was er macht auf YouTube.
Es ist unnötig für den Film.
Es kann auf YouTube bleiben. Ja. Das muss nicht in den Film rein. Ja. Und es nervt mich in letzter Zeit, gerade bei deutschen Filmen ist es schlimm, dass dann bei Fachio Goethe oder sowas im Neuen, dass dann auch irgendwelche YouTuber mitspielen.
Echt, wer?
Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwelche haben mitgespielt.
Ich habe ihn gesehen, aber ich habe es schon wieder vergessen.
Ja, dann auch hier, keine Ahnung, in Inside Out, dass dann Charaktere von Waititi synchronisiert werden müssen, wo ich mir denke, das muss nicht sein. Warum? Das ist nicht so, als ob die unglaublich Talent hatten. Da wird halt einfach nur der Name benutzt und es kotzt mich an.
Ja, das stimmt.
Darauf habe ich keinen Bock. Und das dann jetzt auch in so einem Film zu sehen, wo es einfach auch rein thematisch überhaupt nicht passt. So bei Fuck You Goethe, okay, ist so ein Film für junge Leute, dann ja.
Haha, ja. Ja.
Aber
ja.
Damit, das passt nicht. Und das, nee. Fuck you, YouTuber.
Fuck you, Goethe.
Na, ja.
Ja.
Also ich habe eine sehr gespaltene Meinung über den Film. Man kann ihn sich anschauen, man kann es aber auch sein lassen. Okay. Also man verpasst da jetzt nichts. Ich finde, das Hörbuch ist besser.
Mhm.
Das Hörbuch ist einfach besser, weil Christoph Maria Herbst spricht es auch wunderbar. Das Buch als reines Buch ist nochmal schlechter, weil sie das Hörbuch auch noch ein bisschen gekürzt haben. Ein paar schlechte Szenen raus und so weiter. Das haben sie im Film dann noch weiter betrieben. Da geht mir dann ein bisschen Essenz wieder verloren teilweise. Und dann haben sie ja halt doch noch was dazu gemacht.
Wie also er ist ein Gut-Schlecht-Film.
Ein Gut-Schlecht-Film, ja. Ist
okay.
Für einen deutschen Film überraschend wenig deutsch, abgesehen von Hitler.
Ja, das ist Österreicher.
Ja. Nicht schlecht. Komm, dann bist du mal wieder dran.
Nee.
Nicht?
Einfach aus habe ich nicht geguckt.
Ja.
Ah.
Soll ich das machen oder?
Ja, mach ich mal.
Okay. Ja, weil dann bleiben wir nämlich gleich beim politischen Thema, aber ganz andere Herangehensweise.
Geht es da zufällig um Präsidentwahl?
Auch. Aber
um amerikanischen Wahlkampf?
Ja.
Okay.
Aber sehr, sehr witzig. Es geht um vier Republikaner, ja, richtig gehört, die alle im Senat sind und die sind halt alle gerade in Washington, wohnen in einer WG. Weil die wohnen halt alle sozusagen daheim. Jeder hat auch sein, also zum Beispiel der eine, der hat halt sein State Nevada, wo er gewählt wird oder wo er halt, aber er muss halt oft in den Senat und deswegen hat er halt eine WG mit den drei anderen da in Washington. Was erstmal schon ein ganz cooles Szenario ist, vor allem weil es auch so ganz unterschiedliche Typen sind.
Also wie bei New Girl oder was?
Ja, bloß halt mit Politik.
Okay.
Das Ding ist, House of Cards ist eine Serie, nur mal so als Referenz. Das hat mit Politik zu tun, aber das ist auch einfach eine gute Dramaserie und die kann man sich auch anschauen, wenn man keine Ahnung von amerikanischer Politik hat. So einfach nur, dass man weiß, ja, gibt einen Präsidenten. Alpha House nicht. Alpha House eher nicht. Weil Alpha House, da geht es dann um Gesetzesentwürfe und sowas und da sind halt Sachen nicht witzig, wenn du nicht weißt, was der Hintergrund ist. Deswegen hat die da schon, es ist nicht so, dass das jetzt die anspruchsvollste Comedy-Serie der Welt ist und die Witze sind jetzt auch, ja, also teilweise hast du halt auch solche deutsche Sketch-Dinger, Punchlines und sowas, ja. Deswegen, es ist jetzt kein hohes Comedy-Niveau, aber einfach der Hintergrund fehlt ja halt sonst komplett. Dann ist halt für dich sehr wenig witzig.
Ich finde es auch, die beiden schwersten Genres oder einen Film darin zu machen, ist einmal Comedy und einmal Horror, weil einen guten Witz, der sich auch über lange Zeit hält, zu kreieren in einem Film, ist unglaublich schwer. Also ja. Wenn es nicht so ein Slapstick-Humor ist oder...
Ja.
Also zum Beispiel Adam Sandler-Filme sind lustig.
Nee, anzuzweifeln.
Ja, ist anzuzweifeln, aber sie haben ihren eigenen Humor und der funktioniert nur, solange du Adam Sandler-Fan bist.
Ja.
So, oder solange du halt blöd bist und irgendwie so nur so Slapstick-Humor verstehst. So.
Ja.
Weil dann gibt es nichts anderes, was dich irgendwie humoristisch bereichern kann.
Ja.
So.
Wenn jetzt hat er nochmal diese zweite Ebene.
Genau, und dann gibt es so Filme, die einen Joke bringen, wo du dann noch drüber nachdenkst und so, fuck, das stimmt vielleicht sogar, die halt auch wehtun. Das verstehen viel zu wenig Leute. Das heißt, es ist auch sehr,
wenn du die Ebene meinst, dann gibt es nochmal eine dritte. Weil zum Beispiel bei Serien wie zum Beispiel Arrested Development, da hast du Gags drin, also Wortwitze, die aber einfach als Wortwitz so verdammt gut sind. Und wo eine ganze Staffel einen Wortwitz hat, der sich auch teilweise durchzieht, der aber so gut ist, wo die Namen der der Charaktere schon zu Wortwitzen in Staffel 3 beitragen, dann ist das ist Comedy-Niveau.
Ja, das genau. Ist
ganz, guck ganz sowas. Hoch.
Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt von Alpha House auf schwere Genres gekommen bin.
Ja, aber wegen Comedy, weil ich auch gesagt habe, dass er teilweise das Comedy-mäßige nicht...
Ja, genau. Dann, ich weiß nicht, ich gucke sowas dann nicht gerne, wenn es nicht absolut gut ist. Oder es kommt drauf an. Ich wollte
was Seichteres, deswegen also...
Ja, ich weiß nicht, ich fände es zum Beispiel zu anstrengend zu gucken, weil ich keinen Bock habe, mich jetzt noch in das amerikanische Rechtssystem einzuarbeiten. Um dort irgendwas mit der Serie anfangen zu können, weil das ist dann blöd, wenn du sozusagen was gucken willst, denkst du so, oh komm, jetzt gucke ich mir das mal an, aber du musst dir erst was aneignen, um es überhaupt verstehen zu können.
Ja gut, ich hatte halt dieses Hintergrundwissen schon weil ich mich dafür auch interessiere und dann ist es halt okay.
Aber finde ich dann auch lächerlich, wenn Leute dann erwarten, dass du es kannst, weil das ist dann komplett, das ist eigentlich sozusagen eine Serie für Amerika wie, sagen wir mal, Tatortreiniger für Deutschland. Das ist nur für das jeweilige Land zugeschnitten. Tatortreiniger funktioniert. Oder nehmen wir irgendeine andere Serie, die es nur in Deutschland gibt.
Ja, ja.
Zum Beispiel unter Freunden, diese Arzt-Serie.
Nein, also Tatortreiniger ist schon ein ganz gutes Beispiel. Okay, wir wollten ja auch eine gute Serie
nehmen. Ja, aber lustigerweise finde ich unter Freunden gar nicht schlecht, weil es ist so dermaßen heile Welt, wo du denkst, so, oh komm.
Naja, egal. Reden wir bitte nicht über unter Freunden.
Okay, auf jeden Fall. Es ist so, dass die amerikanische Serie für Amerikaner und Tatortreiniger ist eine deutsche Serie für Deutsche und es funktioniert nur für das jeweilige Land beziehungsweise für Leute, die sich irgendwie mit der Kultur auskennen, was du nicht von allen erwarten kannst, weswegen ich oft bezweifle, dass die Serien dann auch ein bisschen gut sein, deswegen gucke ich sie mir nicht an.
Ja, ich würde auch schon sagen, dass die Serie gut ist und was da die Frage dann eher ist, inwieweit das finanzierbar ist, und das ist eine Amazon-Serie, das ist eine von Amazon produzierte Serie und die gibt es auch nur auf dem Streaming-Portal von Amazon. Und ich finde, die kann man sich anschauen, wenn man sich ein bisschen mit US-amerikanischer Politik auskennt. Da gibt es eine Sache, die ist sehr, sehr geil. Also der eine von den vier Republikanern dort, der tritt eben zur Wahl an in Nevada. Und dann gibt es einen Typ, einen Magier aus Las Vegas, den gibt es auch in echt. Also der ist halt Magier in Las Vegas und der ist in Las Vegas übelst berühmt, ja. Mhm. Der ist ein Wahlgegner. Und als PR-Auftritt soll jetzt der Amtierende, also der in der WG lebt, soll in einem Casino mal für einen Tag hier Dealer spielen beim Blackjack.
Mhm.
Jetzt kommt aber dieser Magier, kommt an seinen Tisch und spielt gegen ihn sozusagen. Das ist ja immer Bank gegen Spieler.
Mit so Kartentricks oder was?
Und der sagt halt jede Karte voraus und stimmt einfach alles. Und die Bank verliert halt einfach 1 Million an dem ganzen Tag, nur weil der Typ mal sein PR-Event da hatte und der Marki hat halt alles gewonnen. Mhm. Oder bei der Wahlkampfveranstaltung redet er über politische Themen und der Magier zaubert dann einfach so ein Stück, so ein Goldbarren aus seinem Hut und so, ja, das könnt ihr alle haben, wenn ihr mich wählt und sowas. Mhm. Und dann gibt's aber diesen Punkt, dann ist dieser Magier in der TV-Show und er so, der andere fragt ihn so politische Fragen und er so, das ist doch nicht euer Ernst, ja? Weil er hat dann mittlerweile den aus der WG schon überholt in den politischen Umfragen, das ist doch nicht euer Ernst. Ich bin ein fucking Magier aus Las Vegas, ich habe keine einzige der politischen Fragen beantwortet und ihr scheiß Idioten hier in Amerika, ihr wollt mich wählen, ihr seid so dumm, ihr seid doch, euch geht's doch gar nicht um die Politik dahinter, es geht euch doch nur um die Menschen und was die irgendwie machen und die machen sich zum Affen für euch und das ist einfach alles eine Kackveranstaltung, wirft ihnen doch halb den Tisch um in dem TV-Studio und geht. Und das sind dann wieder solche Sachen, das ist sehr geil. Und das finde ich auch einfach gut.
Aber dann verstehe ich nicht, warum er sich dann zur Wahl stellt.
Ja, um das aufzuzeigen, um den Menschen mal so einen Spiegel vorzuhalten.
Aber dann finde ich ihn auch wieder, ist er scheiße, weil er irgendwie dem anderen dann noch das Leben versaut. Indem
er. Nö, hat er ja nicht. Er hat es ihm schwer gemacht, aber die Wahl hat er dann dadurch gewonnen, weil er dann keinen Gegner mehr hatte. Hm. Ja.
Ja, okay.
Im Endeffekt war es zwischendurch ein bisschen blöd für den anderen, aber.
Ha, habe ich jetzt einen Spoiler aus dir rausgekitzelt. Lustig.
Verdammt!
Damn!
Damn, son!
Ja, okay. War in Ordnung, oder?
Ja, das war in Ordnung, worauf war das bezogen, auf die Serie oder auf meine Rezension?
Weiß ich nicht mehr.
Okay.
Jetzt will ich mal wieder über einen Film reden, der voll gut ist.
Ach, den haben wir irgendwie übersprungen, aber ja.
Ja, ist nicht schlimm.
Ist echt nicht schlimm, wenn man den überspringt.
Der Film Säge 1.
Säge 1.
Saw 1. Saw 1, darin geht's um zwei Typen, die wachen in einem Keller auf und sind... Ihr kennt das Prinzip von Saw, warum erzähle ich es überhaupt? Egal. Saw 1 ist schon ziemlich anders als die anderen Saw-Filme, weil in Saw 1 geht es noch nicht primär um die Folterinstrument, sondern da geht es wirklich noch so ein bisschen um die Story dahinter. Das Lustige ist, es geht auch noch nicht um den Mörder, sondern es geht um die zwischenmenschlichen Probleme. In Saw 2 geht es dann um den Mörder. Um den richtigen Mörder und ab Saw 3 geht es dann darum, wie Leute sich gegenseitig umbringen und es macht einfach nur noch Spaß zu gucken, wie zum Beispiel eine Frau von einem Zug zerrissen wird. Fand ich lustig, egal.
Oder? Ja.
Auf jeden Fall, Saw 1 ist das einzige Brutale, was du siehst, beziehungsweise was du nicht siehst, du siehst nicht, wie einer sich den Fuß absägt, obwohl er sich den Fuß absägt und du siehst nicht, wie einer... erschossen wird. Das einzige Brutale, was ist, einer wird zum Verhungern und Verdursten und weiß nicht was sonst noch in diesem Keller liegen gelassen, alleine.
Ja.
Das ist das einzige Brutale. Aber der Film ist eigentlich ansonsten eher ein Thriller oder ein Mystery-Film oder eher ein Krimi, der schon eine gewisse Brutalität hat, aber mehr mit diesem Psycho-Horror-Spiel. Und Saw 1 ist wirklich noch... ich will jetzt nicht sagen, ein feiner Film, beziehungsweise er hat keinen feinen Sinn für irgendwelche Spannung oder für Dialoge, sondern es ist eigentlich schon, einer rennt mit einer Säge rein und hackt dir das Bein ab. Hackt dir vor allem mit der Säge das Bein ab. Ich will nicht sagen, dass er gut ist, aber er ist nicht so scheiße wie die anderen. Und er ist nicht so stumpf und dumm wie die anderen. Aber... auch echt unangenehm. Also du kannst ihn dir mal angucken, wenn du magst. Also er ist in Ordnung.
Ja. und mit diesem Ja würde ich sagen, dass wir die Folge auch erstmal beenden. Wir machen das wie auch schon im September. Ich habe dir den ganzen Oktober jetzt nichts von uns gehört, was es natürlich leid tut.
Diesmal machen wir es so, wir nehmen es bald wieder auf, aber wir lassen es erst im Dezember raus wahrscheinlich. Oder Ende November.
Ende November und dann kommt Anfang Dezember
die nächste. Weil ihr wisst ja jetzt schon, wie lange es dauert und wir haben beide noch einige Sachen,
die... Also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte von jedem geschafft. Ja. Stressig. Das ist stressig. Nee, ist einfach auch... ich wollte gerade sagen, es laugt ein. Es ist...
Ja, wir haben beide nicht mehr so viel zu erzählen. Oder wir können uns nicht mehr gescheit ausdrücken.
Ja, genau.
Deswegen beenden wir die Sache bis jetzt.
Ja. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auf Facebook ein Like da lasst. Einfach facebook.com/Dorfkino oder Dorfkino Podcast. Ich schau mal nach, ich verlinke es euch auf jeden Fall. Wir haben auch eine Webseite www.dorfkino-podcast.de. Schaut mal bei Tims YouTube-Kanal vorbei, der macht Gaming-Videos in letzter Zeit nicht mehr ganz so viel.
Ja, jetzt kommt aber bald wieder, gut, ich habe es auch letztes Mal schon angekündigt, aber jetzt kommt wirklich was wieder. Heute Abend hocke ich mich noch dran, ich verspreche es euch. Ich bin mit Lego Star Wars 2 fast durch, Borderlands kommt jetzt bald.
Ja. Wird auf jeden Fall cool. Der ist natürlich in den Shownotes verlinkt.
Genau, und schaut bei Pixel-Stammtisch rein. Die Boys, die gehen steil.
Die Boys, die steil gehen, genau, auf pixelstammtisch.de, ein Gaming-Podcast von mir und zwei Freunden. Und falls ihr, also jetzt mal wirklich interessiert, weil ihr merkt ja schon, mein Serienkonsum ist nicht mehr ganz normal und wahrscheinlich auch viel zu hoch. Wenn ihr es mitverfolgen wollt, über watch.ly/profile/flix97 könnt ihr mal reinschauen. Da seht ihr
auch verlinken?
Genau, da könnt ihr reinschauen, was ich so als letztes gesehen habe und ihr könnt auch so Statistiken anschauen, so was der normale Nutzer auf der Seite so schaut und was ich so geschaut habe, auch in Tagen.
Okay, und es wird nicht mehr schön. Und jetzt noch ein Teaser ganz kurz. Es wird vielleicht möglicherweise bald noch einen weiteren Podcast von uns geben. Von uns
wie beiden. Wir sie eigentlich schon letztes Mal angekündigt
genau, haben. Genau, wir hatten angekündigt, dass wir einen Podcast machen für über random Themen, die wir uns spontan
ausdenken. Wir hatten auch einen super Namen, den habe ich auf jeden Fall vergessen.
Ja, aber wir haben einen Probe-Podcast gemacht und er war super scheiße. Jetzt haben wir unser Konzept ein bisschen verändert und hoffen, dass es funktioniert.
Ja.
Und zwar wird es wahrscheinlich so, es wird wahrscheinlich so sein, sofern es funktioniert.
Ich weiß nicht, sollen wir schon wieder teasen und dann kommt nichts?
Ja, irgendwann müssen wir es machen, deswegen können wir so lange teasen, bis es jemand guckt.
Okay.
Und zwar, unser Plan ist, wir werden einen Podcast machen, bei dem wir drei Themen machen.
Drei ist jetzt erstmal ganz schön hochgegriffen. Fangen wir mal niedrig an.
Nehmen wir mal ein Thema. So ein Thema, was uns beide interessiert, worüber wir da beide diskutieren können, wo wir auch beliebig abschweifen können. Also wir müssen uns nicht in diesem Rahmen, was wir gesehen haben und Much Wowsers Crap und so ein Krams halten, sondern wir haben unser Thema und können von da aus in eine beliebige Richtung, Dr. Brainstorm-mäßig.
Links, rechts, wo wir hinwollen.
Genau. In die sexuelle Richtung, in die...
Auf einmal sind wir nackt beim Podcast. Kann ja, alles passieren.
Genau, wir können testen. ja, nee, aber ihr wisst, was ich meine. Und wird wahrscheinlich noch kommen, bald.
Vielleicht, mal schauen.
Hoffen wir es.
Was ich aber noch
anteasen will. Ihr hofft es auch,
was ich jetzt auch mal, jetzt darf ich auch was anteasen.
Achtung,
aber jetzt,
Achtung,
ja.
Ja, Achtung.
Jetzt überrasche ich den Tim aber auch ein bisschen.
Oh, Achtung,
weil er weiß es noch nicht, Achtung, dass ich das antease.
Ja. Oh.
Es wird eine
Achtung.
Sonderepisode.
Achtung, von ja, okay.
Dorfkino geben.
Aha. Achtung, ja.
Am Ende des Jahres.
Aha, okay.
Über unsere Filme des Jahres 2015.
Okay, ja, Achtung, ja, okay.
Von mir hat die
okay, bin ich dabei, gerne.
Ja.
Ja, wäre blöd, wenn ich nicht dabei wäre.
Ja, eben.
Ja, okay.
Gut. Das war's dann. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ja. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, ihr seid tapfer. Und wir
haben auch.
Ich hab ihr auch.
Ich möchte mir selbst mal auf die Schulter klopfen. Aua. Okay,
naja, gut.
Reicht jetzt.
Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.